Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir nehmen heute auf am Sonntag, es ist der 25. Oktober. Heute hat Aue in Bochum gespielt, Corona hat Deutschland fest im Griff und genauso haben die Topmannschaften der zweiten Liga Aue im Griff. Seit der letzten Folge gab es drei Spiele, einmal gegen Heidenheim ein 2:1-Sieg und dann die zwei Niederlagen beim HSV und heute in Bochum. Das heißt, ja, drei Spiele, drei Punkte. Heute wieder mit dabei Martin und Tobias. Und wir wollen uns heute einfach mal wieder dem FC Erzgebirge Aue widmen mit den letzten Spielen. Wir wollen auf die nächsten Spiele gucken. Wir haben heute wieder ein Helge der Woche mit dabei. Und ein Spezialthema heute, dass wir uns mal dem Thema Sportwetten und gerade E-Sport Richtung FIFA und auch da mit gewissen Abhängigkeiten uns beschäftigen. Da haben wir ja einen Top-Fachmann mit Tobias hier an Bord.
Hallo, ja, guten Tag.
Seid gespannt auf die Folge und wir legen los. Ja, drei Spiele, drei Punkte. Wie ist euer Stimmungsbild, Martin? Zufrieden mit den drei Punkten?
Naja, also ich glaube, als wir letztes Mal die Vorschau gemacht haben auf die drei Spiele, da haben wir fast erwartet, dass es drei harte Spiele werden. Ich denke, die Punktausbeute ist fast wie zu erwarten. Ich denke, im Idealfall hätte man aus drei Spielen vielleicht vier Punkte geholt. Man hätte vielleicht noch auswärts und unentschieden geholt. Aber dass man gegen Heidenheim gewinnt, ist ja schon bei der Bilanz, die man gegen Heidenheim hat, sehr verwunderlich. Wenn natürlich auch der Sieg im Großen und Ganzen glücklich ist. Was mir eher ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es keine spielerische Entwicklung bei Aue seit vielen Spielen gibt und dass man eigentlich so ein bisschen die Ideenlosigkeit fortschreibt und eigentlich müsste man aus meiner Sicht auch spielerisch mehr Akzente setzen.
Tobias, wie siehst du es?
Ja, meine Stimmung ist gedrückt, aber doch besser als gedacht. Ja, das Heidenheim-Spiel, das ist tatsächlich auf vielen Ebenen glücklich gewesen. Nach vorne ist wenig gegangen. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Glück und einen Martin Mendel auf unserer Seite. Und einmal hat auch Rizzuto auf der Linie geklärt. Wir hatten in der ersten Halbzeit hatte Heidenheim 15 Torschüsse und 0 Tore, hatten aber auch dafür relativ viele Abspielfehler, die auch zu Torchancen bei Aue führten. Alles in allem, wie Martin schon richtig sagte, nach vorne geht wenig, nach hinten ist es wackelig und gerade auch die Verteidigung ist hüftsteif und Rizzuto, da nehme ich ganz stark an, dass er sich im Spiel gegen Heidenheim sich verletzt hat und diese Verletzung jetzt auch in den letzten beiden Spielen einfach mitgeschleppt hat und so da in gewisser Weise auch ein Risikofaktor war.
Ja, das zieht sich ja irgendwie durch die Spiele hinweg. Ja, also allein an dem Spiel kann man es ja festmachen. Wirklich in Heidenheim dann irgendwie, glaube ich, so 43, 44 Minuten gespielt, also auf jeden Fall noch vor der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Auch da schon, wo er mehrfach irgendwie draußen behandelt wurde und dann wieder reinkam und es wieder probiert hat und sich dann schon eher durch die erste Halbzeit geschleppt hat, hat es mich schon echt arg überrascht, dass er dann wieder beim HSV auswärts dann auch gleich wieder drei Tage später und ein paar Tage später dann einfach wieder auf dem Platz stand, von Anfang an gespielt hat. Glaube auch dann durchgespielt hat und ja, aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass man einfach so einen kleinen Kader hat und auf dieser Linksverteidigerposition, die er dann auch wieder ja in Hamburg gespielt hat, einfach aktuell kein aktueller Konkurrent dann da ist oder auch keine andere Möglichkeit es für Schuster gibt, irgendwie jemanden aufzustellen. Und ja, in den letzten Monaten wurde ja auch in den Medien schon viel diskutiert über Doping, über Schmerzmittel, die es im Profifußball bis runter zu den Amateuren irgendwie gibt und wo es irgendwie aktuell absolut an der Tagesordnung ist, dass man sich als Spieler mit Schmerzmitteln dopt, will ich jetzt nichts irgendwie verschreien oder irgendwie behaupten, aber ja, nach so einer dann doch von außen her irgendwie schweren Verletzung am letzten Wochenende dann gleich wieder am Mittwoch zu spielen, da muss schon die medizinische Betreuung echt einen guten Dienst geleistet haben. So. Und ja,
genau, zumal Rizzi ja natürlich auch immer sehr stark halt auch von seiner Körperlichkeit profitiert. Das ist natürlich ein wahnsinnig laufstarker Spieler, der eigentlich die Linie rauf und runter rennt. Das ist wie so ein kleiner Terrier, der sich eigentlich immer an die Waden des Gegners beißt und der eigentlich immer alles tut für den Verein. und alles tut fürs Spiel, auch wenn ihm nicht, natürlich nicht immer alles gelingt, so gerade so Flanken oder so. Und ist deswegen auch ein Spieler, den ich eigentlich total schätze. Aber man hat auch im Hamburg-Spiel gemerkt, da ist er einfach an vielen Stellen zu langsam gewesen, hat da, glaube ich, auch in der Entstehung auch mindestens ein Gegentor mit verschuldet. Also da hat er das solche gegen Jatta oder gegen eine Reihe eigentlich gar keinen Stich gesehen. Das hat er mir auch echt total leid getan, weil man ihn ja unglaublich auch angesehen hat, dass er einfach nicht zufrieden war mit seinem Spiel und auch heute seine Aktion beim Bochum-Spiel, auf die gehen wir ja bestimmt gleich noch ein. Ich glaube, das ist ihm auch selber relativ klar gewesen, dass das heute auch nicht sein allerbester Tag gewesen ist. Also insofern.
Vielleicht ist er auch mal ganz froh jetzt über eine Pause, ne? Kann man ja vielleicht auch dann dazu sagen. Vielleicht ist es in Bezug auf seine Gesundheit jetzt ganz gut, dass er mal irgendwie ein paar Wochen die Füße hochlegen kann.
Wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber spekuliert, was Helge Leonhardt mit Schwiegersohn-Typen meint. Und ein Hörer hat mir auch geschrieben, ja, das ist doch ganz klar, wer der Schwiegersohn-Typ in der Mannschaft ist. Das ist Rizzuto. Rizzuto spielt immer und scheint irgendwie im Präsidenten zu liegen. Also ich weiß auch nicht, wenn er nicht verletzt war, kann ich mich ja eigentlich auch an kein Spiel groß erinnern in den letzten 5 Jahren, wo er nicht gespielt hat. Also er ist ja auch sowas wie der Dauerläufer in der Abwehr.
Aber ich hatte in der letzten Folge das ja eher so verstanden, dass Leonhard ja Jončić als gerade kein Schwiegersohn-Typ beschrieben hat, im Sinne eher positiv sozusagen. Das heißt, es gibt bei Helge Leonhard dann so zwei Varianten der Interpretation von Schwiegersohn-Typ, oder was meinst du damit?
Ich weiß es nicht genau. Ich würde mal sagen, dass Rizzuto schon einer der Lieblingsspieler ist, auch vom Präsidenten, und er deshalb auch dieses Standing hat, sonst weiß ich nicht, ob er 5 Jahre im Verein spielen würde.
Ja, das glaube ich auch.
Für einen Dauerläufer.
Ja, aber ich glaube das auch vollkommen zu Recht. Also es ist halt mit dieser Mentalität, mit dieser Dauerläufer- und Terrier-Mentalität ja auch absolut geeignet, für unseren Verein zu spielen. Und das hat er ja auch in den letzten Spielen getan. Ich würde noch mal kurz auf das HSV-Spiel eingehen. Ich glaube, keiner hat hier mit einem Punktgewinn gerechnet. Das war, glaube ich, so das Spiel, was wir uns dann gedacht haben. Wahrscheinlich hätten wir uns erhofft, dass das erste Gegentor dann später fällt und nicht erst nach der 17. oder nicht schon in der 17. Minute. Ich fand trotzdem das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut. Also ich fand, wir haben auch dann doch ab und zu mal so ein paar Akzente wenigstens nach vorn gebracht. Was ich nicht so nachvollziehen konnte, war dann, dass dann Louis Samson relativ schnell, relativ früh, wo nach 10 Minuten dann nach der PK die Schuster dann gegeben hat, vor auf die Achterposition gezogen wurde. Habt ihr das so im Spiel realisiert oder habt ihr das irgendwie interpretieren können, was er damit machen wollte?
Naja, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass er dann eine gewisse Kopfballstärke einfach auf die Achterposition bringen sollte. Er hat ja auch in der Aufstiegssaison auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt oder zumindest im Mittelfeld und war dort eigentlich immer zu langsam. Also er ist doch heute noch in der Tendenz zu langsam fürs Mittelfeld. Also das konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Also der Freund unseres kleinen Podcasts, Max, auf Twitter auch bekannt, er hat es ja interpretiert und beschrieben als, dass man relativ schnell gesehen hat, dass das offensive Mittelfeld vom HSV halt ziemlich überlegen ist im Mittelfeld und Fandrich und Riese hier nicht hinterherkommen und Schuster deswegen Samson vorgezogen hat, um hier die Mitte zuzumachen, was dann ja im Zweifel aber auch wieder dafür gesorgt hat, dass dann über die Außen relativ viel Platz war, was man dann ja auch gesehen hat, dass links und rechts uns die Bälle um die Ohren geflogen sind. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht das irgendwie Schuster ankreiden, was er da getan hat. Ich konnte es nur taktisch nicht nachvollziehen, was er sich davon erwartet hat. Dass er das Mittelfeld dadurch etwas enger machen wollte, das kann ich dann jetzt nachvollziehen. Das finde ich auch okay. Aber dadurch hat er natürlich auch wieder eine gewisse Unordnung dann in die Hintermannschaft gebracht. Und dann glaube ich auch, muss man sagen, dass im Zweifel der HSV auf jeder Position individuell bessere Spieler hat. Jetzt mal Martin Mennel ausgenommen, den finde ich immer noch den besseren Torwart als Ulreich beim HSV. Aber ansonsten muss man dann wahrscheinlich auch die Niederlage akzeptieren, gerade mit den Begleitumständen, Mittwochabendspiel, extra angesetztes Spiel, kurzfristige Anreise vorher, nach Hamburg, kurzfristige Reise wieder zurück, heute am Sonntag gleich schon wieder das nächste Spiel. Ja, eher unter der Kategorie abgehakt und weitergemacht, oder? Habt ihr noch was zu dem Spiel
ich
zu sagen?
Ich finde, man sollte noch mal über die Aufstellung reden. Also ich fand es schon interessant, dass er so viel rotiert hat, dass er auch Steve Breitkreuz nach 535 Tagen wieder sein Comeback in der Startelf ermöglicht. Also Breitkreuz hat jetzt seit 2 Jahren fast kein Spiel mehr gemacht und das ist schon auch ambitioniert und weiß nicht, du hattest das so ein bisschen süffisant damit kommentiert, jetzt hat Helge Leonard sein Testspiel unter der Woche und das wirkte dann schon so ein bisschen so, ja, das hängt natürlich auch viel mit der Belastungssteuerung zusammen, das ist auch alles klar, aber ich weiß nicht, ob man, wenn man sich da was ausrechnet, dann auch so ein Comeback macht, ja, unter der Woche beim besten Gegner der Liga aktuell. Und wer mir richtig negativ aufgefallen ist, aber jetzt über die ganzen 3 Spiele eigentlich, ist Malcolm Calcuttalua. Also unfassbar langsam auf dem Flügel. Und ich fand auch, zumindest war er ja eingeplant für das rechte Mittelfeld, wobei er da ja eigentlich dann doch rechter Verteidiger gespielt hat. Also das fand ich auch eine ganz merkwürdige Position von ihm. Und er war jetzt über die ganzen 3 Spiele eigentlich immer nicht auf der Höhe.
Naja, tatsächlich galt ja Malcolm Calcuttalua eine ganze Zeit lang immer als großes Talent. Er hat ja, glaube ich, mal bei Bayer Leverkusen hat er, glaube ich, mal gespielt. Bei Arminia Bielefeld hat er gespielt und auch bei Kräuter Fürth. Und er hatte dort ein Stück weit auch immer den Ruf von so Bruder Leichtfuß. Also der an guten Tagen war er richtig gut, konnte auch die Abwehr richtig, richtig gut festhalten, aber auch an schlechten Tagen konnte er halt auch die spielentscheidenden Fehler machen. Und man hat ihm früher zumindest häufig unterstellt, dass er sich permanent sich auch selber überschätzt und sich gedanklich eigentlich schon in der Europa League gesehen hat, also mindestens in der Europa League, aber eigentlich das nie wirklich mit Leistung unterlegen konnte. Ich persönlich finde, dass Malcolm Calcuttalua auch gerade vor seiner Kreuzbandverletzung richtig stark war und noch richtig, richtig starke Zweikampfverhalten hatte. Aber ich gebe dir natürlich recht, Martin, aktuell ist es ein Spieler mit Licht und Schatten, der aber mit seinem 1,88 Meter auch eine gewisse Größe mitbringt, was ja bei einer in den letzten Jahren doch immer wieder kleinen Auer Mannschaft doch auch ein ganz schönes Pfund ja auch ist.
Und der hat ja auch das wichtige Tor gegen Heidenheim geköpft, muss man ja auch sagen. Also,
ja, aber er macht auch beim gegen Heidenheim einen Riesenfehler vom 2:1, also das ist schon auch Licht und Schatten und das Heidenheim-Spiel ist dann vielleicht wie ein Nutshell auch, ne? Aber
ja, also das stimmt. Ich mag Malcolm eigentlich, weil er dann doch relativ flexibel einsetzbar ist. Im Zweifel fast sogar irgendwie in der Innenverteidigung auch gut eingesetzt werden kann. Aber wenn er eben gebraucht wird, so wie heute, irgendwie dann als rechter Verteidiger oder dann auch mal auf anderen Positionen, kann auch die Sechserposition, glaube ich, auch begleiten. Ich glaube, solche Spieler brauchst du einfach auch so im Kader, die halt so flexibel sind und auf diversen Positionen eingesetzt werden können. Aktuell, glaube ich, leidet er noch so ein bisschen aus der Krankengeschichte. Tobias, du hast so gesagt. Ich bin eigentlich froh, dass wir so jemanden im Kader haben, wenn er auch jetzt tatsächlich die letzten Spiele dann doch eher mit Fehlern aufgefallen ist, als dass er dann irgendwas nach vorne gebracht hat. Aber wie gesagt, ab und zu kommt dann auch mal, wie jetzt gegen Heidenheim, so ein Tor. Also auch diese Torgefährlichkeit, diese Offensivstärke, die er mitbringt, die finde ich gut und bin vom Grundsatz her froh, dass er bei uns im Kader ist.
Ich finde es sehr gut, dass jetzt Breitkreuz wieder da ist, weil Breitkreuz ist, denke ich, auch ein Spieler in der Innenverteidigung, der auch mal eine Torgefährlichkeit nach vorne entwickelt. Und ich hoffe mal, dass er jetzt auch fit bleibt und weiterhin sich positiv entwickelt, weil er war ja auch, bevor er sich verletzt hat, eigentlich immer einer Auer Leistungsträger der letzten Jahre.
Aber es ist auch schon krass, oder? Also mich hat es ja überrascht mit dieser Schnelligkeit, wie er jetzt dann auf den Platz wieder zurückkehrte. Also ich glaube, jeder war überrascht, dass er gegen Heidenheim schon auf der Bank saß, dann im Spiel danach beim HSV gleich von Anfang an 90 Minuten, heute wieder 90 Minuten gegen Bochum. Und ich fand, also ich habe beide Spiele jetzt auch komplett gesehen. Gegen HSV hat er sich echt nicht schlecht angestellt und auch da immer wieder unter der Maßgabe, du spielst gegen HSV, hat er da, finde ich, seine Sache sehr gut gemacht, gerade mit diesen 500 Tage kein echtes Fußballspiel mehr mitgemacht. Das war echt gut für die Verhältnisse. Heute, glaube ich, hat er einmal so einen groben Abspielfehler gehabt. Das war irgendwie jetzt eher übel, aber ansonsten auch eher konstant und ich baue da auch eher auf die Vergangenheit, wo wir ja alle noch so unser Bild von Steve Breitkreuz haben, was er in der Innenverteidigung kann, was er offensiv kann. Das bleibt ja unvergessen und ja, ich hoffe sehr, dass er einfach an die Leistungen dann anknüpfen kann. Tobias, welches Bild hast du von Steve?
Steve Breitkreuz hat seine Sache gut gemacht, gerade vor dem Hintergrund, dass er so ewig lang verletzt war. Also ich finde, der stand gut, hatte eine gute Zweikampfführung und man merkt, also es zeigt, ich bin jetzt mal ein bisschen süffisant und sage, es zeigt vielleicht auch gerade so ein bisschen auch ein Stück weit die Not, denn er ist natürlich auch, also die Not in der Auer Abwehr, denn er ist auch nicht so super hüftsteif wie alle anderen, sondern der bringt auch eine gewisse Beweglichkeit einfach auch mit. Also der ist, das ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, von allen Verteidigern, die wir haben, eigentlich der kompletteste aktuell mit.
Und hat ja jetzt zweimal hintereinander, glaube ich, mit Gonter die Innenverteidigung gegeben, ja, glaube ich. Ich glaube, beim HSV hat auch Gonter mitgespielt.
Wenn jetzt jemand ein Beispiel sucht, heute Gonter beim Gegentor, wo sie auf Abseits reklamieren, also da dachte ich mir auch so, was macht der da? Also komplett langsam und unbeweglich, aber auf Abseits reklamieren, also ganz merkwürdiger.
Ja gut, der Reklamierarm, den haben ja schon dann die Profis dann jetzt mittlerweile angetackert bekommen und am Ende war es natürlich so ein Ping-Pong-Tor, ne, muss man ja sagen. Aber da können wir, glaube ich, direkt zum heutigen Bochum-Spiel gehen, das ist ja jetzt erst ein paar Stunden her. HSV abgehakt?
Ja, denke ich schon. Genau. Wir hatten nichts zu holen und hätten wir da was geholt, wäre es noch unverdienter gewesen als gegen Heidenheim.
Genau. Wo wir dann doch eher Hoffnungen hatten, etwas zu holen, war jetzt beim VfL Bochum. Martin, du hast ja auch im VfL-Podcast, ich glaube immer wieder VfL heißt der, nochmal ein Statement abgegeben, wurdest dort ja eingeladen, um die Spielvorschau zu machen. Hattest dort ja schon betont, dass irgendwie Aue seit Jahren irgendwie nichts mehr in Bochum geholt hat. So kam es wieder. Wie hast du das Spiel heute wahrgenommen?
Also ja, genau, ich war für unseren Podcast, ja, wir waren ja als Team irgendwie eingeladen und ich hatte es ja dann übernommen, weil es bei mir zeitlich auch ganz gut gepasst hatte am Freitag. Und ich denke auch, der Kollege war davon überrascht, wie pessimistisch ich vorher schon aufs Spiel gesehen habe. Aber natürlich fühle ich mich bestätigt, ne? Also so, du musst dich nicht wundern, wenn du schon nach einer Viertelstunde zurückliegst, wo da abseits noch gepfiffen wird. Das wäre absolut verdient schon gewesen. Und dann, ich meine, das war ja auch dein Fazit zur Halbzeit. Der Matchplan ist ja eigentlich aufgegangen bis auf den Platzverweis, dass man sich hinten reinstellt und erstmal keinen fängt. So, das hat ja auch Schuster dann mehr oder weniger auch im Spiel so gesagt, dass das die Idee war, erstmal hinten stabil zu stehen und dann nach vorne was zu probieren. Aber ich meine, am Ende ist es genau in der Höhe auch ein verdienter Sieg. Und was mich ein bisschen ratlos macht, ist, dass du gegen HSV einfach nach vorne keine Chance kreierst. Also du hattest gegen den HSV eine Chance mit dem Fernschuss von Riese, aber dass ja nichts rausgespielt ist. Und ich finde, dass nach vorne da viel zu wenig geht, auch gegen spielstarke Gegner. Weil wie will man denn dann auch gewinnen? Also wenn man jetzt die Prämisse hatte, man will jedes Spiel zumindest theoretisch gewinnen können, wenn man aber gar keine Chance kreiert, dann kann man ja auch nicht gewinnen. Also dann ist ja das Beste, was du holen kannst, irgendwie 0-0. Und das lässt mich halt schon auch ein bisschen ratlos da, weil ich mich dann frage, wo dann auch die Entwicklung ist, wenn jetzt zwei Spiele wie eine Kopie voneinander wirken.
Aber überrascht dich das noch? Also ist
Nein,
das
es überrascht
nicht
mich das, nicht, aber es ernüchtert
das
mich. Es ernüchtert mich ja in der Analyse, dass er eigentlich kein guter Trainer ist. Also dass der Trainer auch nicht die Impulse setzt, die man sich wünschen würde. Und wenn ich mich halt überlege, wann das letzte Spiel war, wo wir in Bochum was geholt haben, dann war das halt mit Tedesco vor 3 Jahren. Und Tedesco hat dann halt auch einfach mal eine Halbzeit da spielen lassen und sich nicht hinten reingestellt, sondern da haben sie eine überragende erste gute Halbzeit gemacht und haben dann halt noch das 1-1 gefangen und da hat jeder gedacht, so, wir leben noch, hurra, ja. Und bei dem heutigen Spiel, da weiß ich mich, wo fährt man da hin? Da kann man auch direkt die Punkte da mit der Post hinschicken. Also, das überrascht mich halt nicht, aber es macht mich eigentlich dann auch noch wütender, ja, so, weil wenn man halt auch so eine Mannschaft ist, die so chronisch auswärts schwach ist, warum ist man dann, also, was hat man denn auswärts zu verlieren?
Ja. Also ich glaube, es hängt halt auch stark an der Ausrichtung von Schuster zusammen oder hängt damit zusammen, dass er nun mal auch kein Ausbildungstrainer ist, haben wir, glaube ich, auch hier schon einige Male betont und ist jetzt auch, glaube ich, keine große Überraschung. Also es ist kein Trainer, der ein Team entwickelt und voranbringt, wobei ich da dann schon die Frage stellen muss, ist da in Aue die richtige Gegebenheit oder das richtige, ist Aue der richtige Verein, wo man sich weiterbilden kann, wo man sagt, man hat eine gewisse Zeit, um hier eine Mannschaft zusammenzubauen, um irgendwann dann mal weiter oben anzugreifen? Oder ist es nicht wirklich dieser jährliche Überlebenskampf, der auch von außen vorgegeben wird, zu sagen, dieses Jahr geht es wieder gegen den Nichtabstieg, weil wir einfach nicht die finanziellen Mittel haben, irgendwie von oberen Plätzen träumen zu dürfen? Und dann natürlich auch Schuster genau der Trainer ist, der da genau hineinpasst, der nämlich sagt, genau bei solchen Auswärtsspielen beim HSV in Bochum, die spielerisch besser sind, die wahrscheinlich auch höhere Ambitionen haben, als es jetzt Aue hat, sich hier einfach hinten reinzustellen und zu sagen, wir hoffen, dass wir kein Gegentor kriegen, mit Glück machen wir vorne ein Tor, wenn wir ein Gegentor kriegen, muss man halt auch hoffen, dass wir irgendwie vorne ein Tor kriegen, und so geht es da schon seit irgendwie, seit, ich sag mal mindestens, und das würde ich auch sagen, so mit Schuster, seit irgendwie jetzt dem Jahr, ist das doch so das Spiel, also auf jeden Fall mit dieser Einschätzung, mit diesen Gefühlen gehe ich in jedes Auswärtsspiel, wo wir bei einer spielstärkeren Mannschaft spielen, dass wir mit dieser defensiven Ausrichtung irgendwie ins Spiel gehen. Und das zeigt sich auch für mich wieder so im Kader, dass man halt auch mit diesem Mini-Kader jetzt auch nichts groß rausholen kann, wo man mal sagen kann, da kann ich mal eine Mannschaft überraschen. Also das war für mich noch eher wieder unter Meier, der auch so ein paar Spieler geholt hat, wo man vielleicht auch mal etwas flexibel reagieren konnte. Das hast du halt jetzt auch nicht mit im Kader, und deswegen überraschen mich solche Spiele halt aktuell überhaupt nicht mehr.
Naja, aber ich meine so, Aue ist die Mannschaft mit 15 Saisons, die am wenigsten Auswärtssiege hat. Ne? Also es ist einfach mal, das hat ja auch diese Woche Max rausgesucht, in 15 Jahren hat man 50 Mal auswärts gewonnen. Also meistens in der 15. Saison. Man kann sich ja auch nicht immer noch verlassen, dass man die Heimspiele dann gewinnt. Vor allen Dingen, ich meine, jetzt ist ja auch der Heimvorteil deutlich geringer als in früheren Jahren.
Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass du es so schnell jetzt umstellen kannst. Ich glaube, also A, hast du mit Schuster nicht den Trainer, der jetzt genau das mal mutig voranbringt und sagt, jetzt mache ich das mal. Und dann hast du halt auch die Spieler so nicht so. Das heißt, du musst da schon wenigstens mal mittelfristiger anders rangehen und sagen, ich baue hier meine Mannschaft auf mit einem Korsett, mit einem Spielerkreis, die uns jetzt nicht in der Saison absteigen lassen. Und ich habe ein paar Spieler, die ich flexibel reinbringen kann, um mal ein paar taktische Varianten zu spielen. Die hast du halt aktuell nicht. Das heißt, das Problem ist jetzt nicht aktuell Schuster, sondern für mich ist eher das Problem Schuster und Verein, fehlender Sportdirektor, Fragezeichen, Ausrufezeichen, der hier ein System mal aufbaut, wo man sagt, da koordiniere ich mich mal für 2, 3, 4 Jahre. Also dieses von Neonat ausgerufene, wie heißt es irgendwie, Mannschaft 2023 oder Ziel 2023, wo er noch den älteren Spielern jetzt einfach die Verträge verlängert hat bis dahin. Das ist für mich jetzt keine sportliche, taktische Ausrichtung für die nächsten Jahre.
Aber eigentlich hätte man noch dann in dieser Saison total gute Startvoraussetzungen gehabt. Man hatte eine Mannschaft, die zusammengeblieben ist im Kern. Man hätte jetzt vielleicht noch ein paar junge Spieler als Ergänzung holen können, hatte man vielleicht das Geld nicht für, da hatte man die Kontakte nicht zu, ich weiß es nicht. Also ich finde es ja auch dann merkwürdig, dann ist ja jetzt auch das letzte Transferfenster überhaupt nicht genutzt worden. Also ich meine, wenn dann Jonic der Einzige ist, der kommt.
Ja. Und auch, da kann man vielleicht auch nochmal jetzt kurz drüber sprechen, Ben Zulinski, ja eigentlich unser Königstransfer dieses Jahr, auf jeden Fall mal so von dem namhaften Zugang in diesem Jahr. Also was ich da aktuell bisher gesehen habe, war auch sehr, sehr dünne. Also das, wo er gespielt hat, auch heute gerade, hätte ich mir echt erhofft mit seiner Erfahrung, die er so mit sich bringt, so wenigstens mal Defensivarbeit, Bälle zu halten, irgendwie festzumachen, mal was Überraschendes nach vorn, genau das, was du eigentlich an so einem Spiel brauchst, und so eine taktisch offensive Überraschung, die du mal drin haben musst, irgendwie gar nichts. Ich fand, sie sind heute schon gut angelaufen, gerade so die erste Halbzeit, um da vielleicht nochmal drauf zu gehen, fand ich eigentlich sehr gut von der Ausrichtung her, dass sie halt nur so defensiv rangegangen sind. Ja, wenn ich das so akzeptiere, dann fand ich, haben sie das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Sie sind vorn gut draufgegangen, sie haben das Mittelfeld echt dicht gemacht und haben den VfL Bochum dazu gebracht, dass sie relativ ideenlos in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das fand ich schon. Aber jetzt nochmal zurückgehend, und da würde mich mal eure Meinung interessieren, Ben Zulinski, für mich aktuell eher enttäuschend, was er bisher gebracht hat.
Er spielt auch ungewohnten Positionen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, der spielt ja jetzt Mittelfeld zentral. Ist euch das aufgefallen?
Ja, ich habe auch gedacht, dass er eigentlich eher recht spielen würde. Ich meine, es hätte sich ja auch jetzt gegen HSV ja, wo jetzt angeblich Kaku Kalua gespielt hat, hätte er auch spielen können. Also rechtes Mittelfeld oder rechter Verteidiger, das ist ja eigentlich auch seine Stammposition.
Und deswegen habe ich mich da irgendwie auch schon sehr gewundert. Er spielt halt auf einer Position, die halt gar nicht seine ist, weil da müsste er ja eigentlich kreativ tätig werden. Also ich glaube, da liegt es halt ein Stück weit. Er läuft, ist ein bisschen rumgelaufen, so ein bisschen so wie Falschgeld. Dann hat er, glaube ich, heute einen Torschuss gehabt, der war auch nicht gut gemacht. Also, nee, der war richtig gut gemacht, so hat er sich selber vorgelegt. Aber ansonsten habe ich da heute nie so super viel gesehen, ganz ehrlich gesagt. Das fand ich ehrlich gesagt sehr schade.
Ja, was auch blöd ist, natürlich, Büsmann ist verletzt, ne? Auf links. Also linker Verteidiger hat man ja auch eine riesen Schwachstelle aktuell. Wenn wir jetzt bei den Neuzugängen sind.
Ich glaube, wir sind auch ziemlich durcheinander aktuell mit den Aufstellungen. Ja. Ich habe jetzt nicht die letzten Aufstellungen alle im Blick, aber gehen wir davon aus, dass jeder Spieltag irgendwie eine andere Aufstellung gewählt wurde, was vielleicht jetzt noch nicht so die Überraschung ist am Anfang der Saison, aber auch gerade die Abwehr, glaube ich, wurde einigermaßen durcheinander geschüttelt. Jetzt auch wieder mit Rizzottos roter Karte wird es im nächsten Jahr, im nächsten Spiel wieder eine neue Aufstellung geben. Breitkreuz ist reingerutscht für Ballas, der aktuell auch jetzt noch nichts wirklich, sagen wir mal, Nennenswertes gebracht hat und eher auch zu den hüftsteifen Innenverteidigungen in Aue gehört. Also genau, von den Neuzugängen her, wenn man jetzt mal so schon ein kleines Resümee bezüglich der Neuzugänge machen darf, relativ dünne.
Was mir aber auch auffällt, ist ja, um nochmal aufs Offensivspiel zurückzukommen, Heidenheim war ja immer so, dass das Spiel, es gibt einen langen Ball auf Testro, der soll prallen lassen auf Krüger und der soll dann praktisch durchlaufen. Wohingegen solche Testro und auch der gesamte Sturm heute zum Beispiel in Bochum oder auch beim HSV ja eigentlich komplett in der Luft gehangen hat. Also nach vorne ist ja gar nichts gekommen. Versteht ihr da, was ich meine?
Ja,
also
ja.
Die Testro, das wirkt halt so, als würden die gerade alle ein System spielen, wofür die gar nicht ausgelegt sind. Ja, in Heidenheim gab's halt mal so einen klassischen Testro-Moment, wo da eine Abwehrspieler, wo der Mainka, da glaube ich, die sich einen Fehler macht, aus der Viererkette rausrutscht und sozusagen da Testro dann genau reinläuft. Das ist halt so eine typische Testro-Situation. Aber die war eben nie ausgespielt. Das war ein krasser individueller Fehler eines Heidenheimers. Und in dem Kontext bin ich auch sehr überrascht über die Leistungsschwäche aktuell von dem Jan Hochscheid. Also er verspült gerade nie so wirklich diesen ganz großen Esprit, den er sonst immer verspült hat. Und das ist der große Unterschied auch zur letzten Saison, weil Hochscheid in der letzten Saison einfach auch die Impulse aus dem Mittelfeld gegeben hat und auch mal mit Einzelaktionen, einzelnen Pässen halt auch mal Spiele entscheiden konnte. Aber aktuell bewegt sich halt Hochscheid, so sehr ich ihn schätze und so sehr ich ihn mag und es ist wirklich ein toller Typ, aber aktuell bewegt er sich da eher wie so ein Bauklotz übers Feld.
Und wenn man sich es mal anguckt, ich habe es dann mir heute nochmal im Nachgang angeguckt, er hat tatsächlich auch das 1:0 verschuldet. Ja? Also wenn man sich es mal anguckt, ich glaube, wir haben im Mittelfeld Einwurf und spielen dann so halb hoch Jan den Ball zu per Einwurf und er nimmt ihn an oder versucht ihn anzunehmen und der Ball verspringt ihm halt und geht direkt 5 Meter weiter irgendwie zum gegnerischen Spieler. Und das ist halt auch eine Situation, du bist zu 10, das war, was war es, glaube ich, irgendwie 74. Minute, du hast jetzt schon 74 Minuten irgendwie hier dagegen gehalten, das 0-0 gehalten, hast jetzt mit diesem Einwurf eine offensive Aktion und dir verspringt der Ball und es war jetzt kein echter Konter, aber natürlich war es schon eine gewisse Umschaltsituation, mit der Aue nicht umgehen konnte und dann, gut, am Ende war es jetzt auch nicht schön rausgespielt, sondern eher ein Ping-Pong-Tor, wo dann am Ende ist ja auch meiner Meinung nach jetzt auch kein Abseits war, und irgendwie durch diese dann doch blöde Aktion von Hochscheid beginnt, irgendwie Bochum 1-0 in Führung geht und dann ist natürlich auch das Spiel gelaufen. Also dann hat man halt auch das Unentschieden irgendwie hier aufgegeben. Aber wie gesagt, zusammengefasst, man kann auch irgendwie Jan oder muss leider Jan dann heute auch wieder die Schuld dann auch da zusprechen, irgendwie den Ball nicht festmachen zu können. Ansonsten das 2-0, wie habt ihr das gesehen? Das fand ich ein sehr schön rausgespieltes Tor. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise mal sagen, wo du dann auch nach, was war das dann, 84 Minuten wahrscheinlich auch keine Kraft mehr hast, irgendwie hinterherzukommen auf den Außen. Das waren 5, 6, 7 Ballkontakte immer direkt, wo Bochum vom Mittelfeld auf die Außen dann wieder nach innen gespielt hat. Das kannst du auch im Zweifel dann halt nicht verteidigen. Ja, da würde ich jetzt auch wirklich keinem eine Schuld geben. Das war echt ein schön rausgespieltes Tor.
Definitiv. Also in der Gesamtheit, also ich gucke mir gerade auch mal nebenbei nochmal die Daten an. Also auch von der Laufleistung war es halt auch irgendwie nicht so dolle. Also ich meine, Aue ist gelaufen 107 Kilometer 4 und Bochum 108 Kilometer. Allerdings hatte auch Bochum einen Ballbesitz von 72% und eine wesentlich bessere Passquote. Also Aue hatte heute eine Passquote von 69%. Es gab ja wirklich auch kaum eine Ballstaffette von den Auern irgendwie, dass man mal das Gefühl hat, der Ball wurde in einem geordneten Vortrag nach vorne gespielt.
Aber der Knackpunkt ist natürlich trotzdem der Platzverweis, ne? Also wenn man da mit 11 Mann spielt, dann hat man vielleicht auch noch mit der Taktik eine Chance aufs 0-0.
Aber was man so ein bisschen auch in der Laufleistung festmachen kann, in Relation zum Ballbesitz, wenn du natürlich weniger Ballbesitz hast, hast du ja theoretisch ja auch mehr Laufleistung. Versteht ihr, was ich meine? Also weil je weniger Ballbesitz man hat, umso mehr muss man natürlich halt auch hinterherlaufen. Und also gerade wenn du presst ab einem gewissen Zeitpunkt, natürlich, den fehlt einer ab der 60. Minute. Aber was man hier vielleicht auch sagen kann, es ist das dritte Spiel in einer Woche gewesen und es ist das zweite Auswärtsspiel gewesen und nach Bochum fährst du auch eine Weile mit dem Bus.
Aber ich meine, die Laufleistung wird doch für alle 11 Spieler gerechnet, dann hast du doch auch einen Nachteil, wenn du noch 10 hast. Also das erklärt doch den Unterschied.
Hast du einfach einen Spieler weniger, da hast du nicht recht.
Also ich meine so, es sind ja trotzdem dann mit 10 Mann, da sind es ja trotzdem über 10 Kilometer pro Person.
Aber wenn ihr jetzt mal guckt, zum Beispiel der mit der größten Laufleistung bei Bochum, das ist der Anthony Losilla gewesen, also der irgendwie anscheinend immer die größte Laufleistung hat, auch über saisonübergreifend. Danach kommt schon Jean-Patrick Strauß und Philipp Riese. Was ich damit sagen will, wenn du natürlich ein Mann weniger bist, hast du ja manchmal den Effekt, dass dann die Leute extra mehr laufen und dadurch ja man auch den Gegner ja auch überrascht und weswegen man teilweise zu 10 ja auch besser spielt als zu 11, wie zum Beispiel Braunschweig letzte Woche auch, übrigens gegen Bochum, wo die auch einen Mann weniger waren. Na? Also von daher, also ich wollte gerade sagen, Laufleistung ist in Ordnung. Und ja, es ist natürlich 60 Minuten ein Mann weniger gewesen, aber zeigt vielleicht einfach auch so ein bisschen auch die körperliche Erschöpfung, die sie einfach auch gezeigt hat und vielleicht auch schon ein bisschen auch diese Müdigkeit im Kopf nach 3 Wochen nach 3 Spielen in einer Woche.
Das stimmt, Müdigkeit im Kopf. Vielleicht jetzt die Überleitung auf Calucero Rizzuto nochmal. Rote Karte für euch gerechtfertigt oder übertrieben? Martin?
Er hatte ja auch über Pressesprecher Peter Höhne verlautbaren lassen, dass er sich nicht verharrt hat, sondern da versucht hat, den Ball zu spielen. Und es sieht natürlich brutal aus auf den Bildern. Ja, also ich hätte ihn auch vom Platz gestellt und wäre da gar nicht auf diese Idee gekommen, dass er sich irgendwie hätte verhaken können. War ja dann am Ende auch nicht so, sondern das ist einfach ein fehlendes Kopfding, glaube ich. Also das liegt daran, wenn du nicht ganz fit bist, ne? Wie Tobias auch schon in der Einleitung angeteasert hat, bist du vielleicht nicht mit dem Kopf so da, wie du gerne wärst. Oder auch mit dem Körper.
Siehst du auch so, Tobias?
Ja, das sehe ich ganz, ganz genauso. Also es sieht unglücklich aus. Es wäre natürlich eine lustige Geschichte gewesen, wenn wir dann so ein Schnürsenkelgate gehabt hätten oder ein Tapegate. Aber am Ende ist es so gewesen, er wollte was machen, es ist gründlich schief gegangen, hat dafür die rote Karte gesehen. Punkt. Mehr gibt's
also natürlich nicht zu sagen. Aber schon, also ich bin jetzt mal ehrlich, mich hat es schon überrascht, dass er da rot bekommt. Also für mich aus einem normalen Spielgeschehen heraus sah es jetzt nicht nach einer roten Karte aus.
Naja, es sieht schon unsportlich aus. Also wenn der Schiri daneben steht, dann denkt er vielleicht, das ist unsportlich und dann gucken die sich im Videokeller 3-mal die Bilder an. Dann sieht es natürlich super brutal aus.
Ja, weiß ich nicht. Also,
sieht super brutal aus.
Ja, man muss, ich Ich interpretiere das mal so für mich. Von der Spielsituation her bist du erstmal eine Mannschaft, die jetzt hier taktisch rangeht, in so ein Spiel rangeht und gesagt bekommt, stellt euch hinten rein und macht hinten zu und lauft euch die Lunge aus dem Hals und kämpft um jeden Ball. Das ist wahrscheinlich die Ansprache für jedes Spiel in Aue von jedem Trainer. So, Punkt. So, die hat Rizzotto dann auch verinnerlicht und braucht er wahrscheinlich gar nicht zu hören, weil das immer so sein Spielstil ist. So, dann die Spielsituation ist ja, glaube ich, dann, dass das kurz vorher irgendwie nach einem Ball grätscht, den glaube ich fast sogar auch trifft. Der Gegenspieler fällt sozusagen über seine Beine, die Schnürsenkel verhaken sich und der Ball wird aber direkt dann wieder an Rizzotto sozusagen vorbeigespielt und diesen vorbeispielenden Ball versucht Rizzotto im Fallen irgendwie noch sozusagen in der Laufbahn oder in der Flugbahn des Balles irgendwie zu erreichen und versucht das in einer Art, dass er den Fuß hebt und versucht irgendwie diese Laufbahn oder diese Flugbahn des Balles dann zuzumachen. Und ich weiß jetzt nicht, was er da im O-Ton oder über Peter Höhne so gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt, dass es keine Absicht war, oder?
Also er hat gesagt, dass er der versucht, den Ball noch zu spielen. Also genau, ich meine, genau, so, gerade wie du so argumentierst, genau. Und er sagt
genau, also nicht, dass er das wirklich, aber das nehme ich ihn tatsächlich auch ab, weil ich so die Spielsituation genauso gesehen habe. Also dass er auch immer den Blick auf den Ball hat und dann einfach merkt, oh, der Spieler, der jetzt den Ball hat, könnte oder wird den Ball wahrscheinlich hier an mir vorbeispielen und ich versuche, den Fuß so weit in die Flugbahn des Balles zu kriegen, dass ich ihn vielleicht noch abwehren kann. Genau mit dieser inneren Haltung, ich tue alles jetzt, um diesen Ball zu kriegen. So. Und dann finde ich es tatsächlich auch, also jetzt wirklich auch ganz persönlich, übertrieben aus einer Nähe und der Gegenspieler war ja direkt bei ihm, also hat ja nicht irgendwie groß ausgeholt und ihm dann irgendwie das Standbein weggetreten oder so, sondern irgendwie aus einer kleinen Entfernung dann irgendwie natürlich getroffen. Gelbe Karte natürlich auch ganz sicher, weil es irgendwie ein hartes Spiel war, aber mit einer roten Karte war ich tatsächlich auch überrascht und das ganz unabhängig von der Schnürsenkel-Geschichte, was ja wahrscheinlich auch Rizzotto jetzt irgendwie nicht so gesehen hat, dass er gesagt hat, das war irgendwie der Grund dafür. Aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich so meine eigene Meinung dazu.
Nö, also ich finde, das kann man ja durchaus so sehen. Also das Ding ist halt, das ist halt am Ende dann selten dämlich, weil er jetzt ein paar Spiele fehlen wird. Man wird ihm da keinen Rabatt geben, so weil es unbegründet ist, sondern es ist eine ganz klare Geschichte am Ende dann, ne?
Ja, aber Dummheit würde ich ihm halt nicht hier unterstellen, weil er einfach jetzt nicht eine risikohafte Situation herbeigerufen hat, die nicht sein musste, sondern er tatsächlich das kurzfristige Ziel verfolgt hat, schnell den Ball wieder zu kriegen. So, ja, und das passiert dann halt und deswegen halt auch dann finde ich es übertrieben, da die rote Karte zu ziehen. Was denkt ihr, wie lange wird er jetzt gesperrt? 2 Spiele ja wahrscheinlich mindestens, oder?
Ja, ich denke mal 3. Spiele. 3, 4.
2, 3 Spiele. Ja, ist halt echt ärgerlich, ne? Weil du halt niemanden auf dieser linken Position hast, die ja eigentlich auch nicht seine ist, aber die er jetzt ja dann aushilfsweise auch mal gespielt hat. Ich glaube, Strauß hat Schuster dann irgendwie rübergeholt auf die linke Seite. Ja, das ist jetzt dann wahrscheinlich die Variante C auf der Position. Was ist eigentlich mit Busmar? Hat mal irgendwas jemand von euch gehört zu ihm?
Nee, immer noch verletzt? Das scheint so ein bisschen so unser französischer Patient zu sein. Irgendwie, es steht auf transfermarkt.de steht irgendwie, glaube ich, Hüftverletzung, unbekannte Rückkehr. Also man weiß es nicht, was er hat.
Gut, dann müssen wir das leider auch abschließen. Eine Sache hätte ich ganz gern noch zu dem Bochum-Spiel gesagt, und zwar zu dem Kommentator von Sky, Jörg Dahlmann. Also es ist ja immer einer, der mich mit seinen Ansprachen und Technik provoziert, und das muss man bei mir echt auch schon mal schaffen. Und jedes Mal denke ich vor dem Spiel, dass ich irgendwie den Ton leise mache und lieber das Spiel nur so angucke, als es mir anzuhören. Jetzt auch mit hier Podcast und über die Spiele reden, lasse ich dann doch den Ton an, aber hatte tatsächlich dann auch schon wieder nach 10 Minuten keinen Bock mehr, irgendwie das Gequatsche von Jörg Dahlmann anzuhören. Und das war ja auch, also ihr habt es ja wahrscheinlich auch dann heute im Einzelspiel dann auch gesehen, oh, solche Dinge mit hier irgendwie Jan Langbart und den rasiert er sich erst ab, wenn Schalke wieder gewinnt. Und dann ist eine Taube im Bild. Das ist ja eine Flugtaube, die bestimmt ihren Beruf verfehlt hat. Oder ist es eine andere? Oder ist es eine andere Taube?
Eine
Wildtaube dann und so. Und ja, noch, sagen wir mal, den Vogel, die Taube abgeschossen. Hahaha, bringe ich auch mal so einen Witz. macht er dann ja noch mit den drei Frauen da auf der Aue Bank. Was machen denn drei Frauen auf der Fußballbank von Aue? Ach, die klatschen sich jetzt hier mit Pascal Destroux ab. Ja, der scheint ja beliebt zu sein in Aue. Und dann kommt noch, wer wurde dann ausgewechselt? Ben Zulinski, der klatscht sich auch mit den Damen ab. Der scheint auch sehr beliebt zu sein in Aue. Was machen denn drei Frauen auf der Bank von Aue? Ach, ich habe mich jetzt mal informiert, das sind die Physiotherapeuten. Es ist ja gut, wenn man drei Physiotherapeuten auf die Bank setzen kann. Da hat es Aue ja gut. Immer mit so einem höhnischen Lachen danach. Jetzt habe ich mal wieder so einen sexistischen Spruch irgendwie rausgehauen, wo mich wahrscheinlich Internet Deutschland hasst dafür. Aber genau deswegen mache ich es.
Aber also, ich meine, er hat ja auch einen rassistischen Spruch rausgehauen zu seinem, also zu dem Bochumer Spieler, der dann nicht in der Startelf war. Ja, das muss man den Afrikanern ja dann erklären, wenn sie nicht in der Startelf spielen, hätten sie ja ein Temperament oder sowas.
Ja.
Also.
Ja. Und das, genau, und dieses Nationalitäten-Ding dann auch immer noch, also heute zweimal bei uns, ja, so Rizzuto am Ball und erklärt den Ball, das ist ja ein Italiener.
Ja.
In Deutsch-Italiener. Also immer genau. so 5-6 Sekunden Pause dazwischen, um dann die Nationalität zuerst zu betonen, die eben gerade nicht deutsch ist, um danach zu sagen, ja, ist ja eigentlich ein Deutsch-Italiener, also ist ja schon irgendwie so halb-halb. Und dann nochmal jetzt klärt Strauß, der Filipino.
Der Nationalspieler.
Der Deutsch-Filipino dann irgendwie so. Also immer so dieses Betonen der Nationalität, wenn es gerade nicht der Deutsche ist und immer dann noch auch irgendwie immer mit seinem Lachen noch dazwischen und so.
Und der Holtmann also, spielt ja nicht für die Nationalmannschaft der Philippinen, hast du ja jetzt auch gelernt.
Das ist ganz, ganz schlimm. Also aber gut, das ist ja jetzt nicht das erste Mal und auch wirklich im Internet hat er ja wirklich einige, die dann ihn nicht so mögen. Und das kriegt er auch um die Ohren gehauen. Aber ich glaube, genau das ist ihm bewusst und genau deswegen macht er immer wieder solche Sprüche. Und durch dieses Lachen merkt man ihm an, oh, jetzt habe ich gerade wieder einen guten Spruch rausgebracht. Jetzt wird wieder Twitter explodieren und sagen hier, da mal raus, aber ich bin immer noch da. Also ein ganz, ganz schlimmer Typ.
Oder auch diese Kommentare reicht. Zum Essen, die fand ich auch herrlich. Hier in Bochum gibt es viel zu essen. Ja, lecker.
Naja, habe ich mich auch mal in Rage geredet hier. Muss dann auch mal sein. Gut, Spiele abgeschlossen. 3 Punkte, 3 Spiele.
CFC. Weiter geht's. Ach nee, doch nicht.
Wie bitte?
3 Punkte CFC. Ach doch, nee, doch nicht.
gegen wen spielen wir als nächstes, Tobias?
Wir spielen als nächstes gegen Kiel und zwar am 31.10.2020 um 13 Uhr in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion. Kiel ist leider auch so eine Mannschaft, die uns leider so gar nicht liegt. Wir haben in der zweiten Bundesliga 6-mal gegen sie gespielt, 3-mal verloren, 2 unentschieden gespielt und einmal gewonnen. Und ich weiß gar nicht, wann wir denn das letzte Mal gewonnen hatten. Das war am 9. Spieltag in der Saison 2008 und 2019. Es war am 6.10. Und da hatten damals getroffen Emanuel Ioa und Dimitri Nazarov. Und Alexander Mühling hatte in Führung geschossen. Aber zu Kiel, da fällt mir eine lustige oder eine traurige Geschichte ein. Und zwar, als Kiel gerade aufgestiegen war, wurde euch ins Aue-Stadion noch gebaut und das war ein furchtbar kalter Freitag und ich saß neben einem Mann und der erregte sich da sehr über einen farbigen Spieler, der aber einen deutschen Pass hat, der mittlerweile jetzt beim HSV spielt. Martin, hilf mir, wie heißt dieser Spieler? Dieser Mann begann dann halt Affengeräusche zu machen und halt auch diesen Mann da mit dem N-Wort zu beleidigen und von hinten kamen dann schon die ersten Kommentare zu diesem Mann und er möge dies doch bitte unterlassen und irgendwann kam dann auch das erste Bier geflogen und auch nicht nur ein Bier und das finde ich auf der einen Seite sehr gut, dass man da so Partei ergriffen hat, was ich persönlich ein bisschen schade fand, dass das meiste Bier nicht mich getroffen hat. Also ob er mich da jetzt mit diesem Mann als zugehörig hielt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin nach Hause gefahren, ich stank wie ein Bierfass und es war furchtbar kalt, weil es war ein furchtbar kalter Abend. Ich habe echt gefroren, also noch mehr als sonst. Und genau, das ist die
das King ist Zombie, das, oder? War das?
Genau, hier, King David? Zombie war.
King Zombie, David, ja, King Zombie.
Genau.
Ja.
Genau. Und was macht dieser Schwarze? Und so weiter und so fort. Und der hat dann irgendwann wirklich diese Affengeräusche gemacht, also unterste Schublade. Und tatsächlich muss man auch zum Auer-Publikum sagen, sie haben da Partei ergriffen und auch gesagt, demjenigen auch die Grenzen aufgezeigt, auch wenn sie überwiegend mich mit ihren Bierwürfen getroffen haben.
Und du hast lieber dein Bier selbst getrunken, als es ihm drüber zu kippen?
Naja, als das Ding war, ich bin ja, wie ich schon diverse Male erwähnt habe, relativ klein und das der war. Er war halt gefühlt 1,90 Meter groß und sah mit seinem Bart und seiner Glatze ziemlich gefährlich
aus. Okay, alles klar. Selbstschutz. Okay, das heißt, ja, Heimspiel gegen Kiel. Haben wir Hoffnung auf Punkte?
Und braucht man auch Zuschauer?
Nee.
Genau, also Hoffnung, ich sage, gegen Kiel haben wir gute Chancen, dann Unentschieden zu holen.
Ich habe jetzt am Samstag die Konferenz gucken können. Ich bin aktuell hier in Corona-Isolation, deswegen habe ich hier gut Zeit und kann mal irgendwie in Ruhe Fußball gucken, oder in Ruhe ist Anführungszeichen, aber ich kann Fußball gucken. Da habe ich die Kieler geguckt, die haben jetzt aktuell am Samstag gegen Greuther Fürth gespielt und tatsächlich relativ klar 3-1, glaube ich, verloren. Und auch die Spielausschnitte, die ich gesehen habe, und auch den Kommentator, der das Spiel dann nochmal so zusammengefasst hat, war recht enttäuscht von Kiel. War wirklich auch eine starke Leistung von Greuther Fürth, die ja sich, glaube ich, auch etwas schlecht verkauft haben in den Spielen davor, aber jetzt wirklich sehr überzeugend in Kiel gespielt haben. Aber auf jeden Fall hat Kiel jetzt ein relativ schlechtes Spiel gemacht. Und vielleicht kann man hier ansetzen und kriegt vielleicht ein paar Vorbilder von Fürth, wie man gegen diese Mannschaft zu spielen hat. Ja, ich glaube, wenn man dann auf die nächsten Spiele guckt, das nächste, was du dir wahrscheinlich vorstellen wirst, ist Hannover dann auswärts. Da wird jetzt auch nach den heutigen Erkenntnissen irgendwie wenig zu holen sein für uns. Also, dass ich eigentlich ja schon sage, dass man in Kiel oder gegen Kiel auch mal gewinnen kann.
Ich weiß nicht, also Kiel hat natürlich eine gute Punktausbeute, aber hat auch Spiele gehabt, vor denen Gegner jetzt alle nicht in besonders guter Form sind. Also auch Fortuna Düsseldorf ist auch nicht in besonders guter Form. Ich meine, haben sie gegen Würzburg noch gewonnen und gegen Paderborn am ersten Spieltag, wo Paderborn halt auch irgendwie gerade nicht so toll in Form ist. Und halt ein 0-0 gegen Braunschweig. Also ich finde, Kiel hat natürlich eine gute Punktausbeute, aber auch alles Gegner, die jetzt nicht von einer unfassbaren Form trotzen. Und ja. Ja, also ich meine, wenn man halt was holt in den beiden Spielen, dann halt schon zu Hause.
Ja.
Und noch ein Satz zu den Zuschauern. Es gibt jetzt eine neue Verordnung im Erzgebirgskreis, weil der Erzgebirgskreis ja jetzt Corona-Hotspot in Sachsen ist, sind aktuell bei Veranstaltungen nur 100 Zuschauer zugelassen, außer es gibt ein neu genehmigtes Hygienekonzept. Also es könnte sein, dass es beim nächsten Spiel eine 100 Zuschauer gibt, eventuell aber auch mehr. Ja,
aber das sollte doch im Erzgebirge möglich sein, auch mit den Kontakten da ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen.
Naja, ich glaube, es ist eher eine politische Entscheidung am Ende, ne? Also was man halt...
ja, aber auch darauf hat ja Helge sicherlich Einfluss.
Wir stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, heißt es dann ja gerne mal.
Naja, Hannover... Tobias, Auswärtsspiel in Hannover?
Ah, ich glaube, da wird man nicht so, und das Ding werden wir verlieren. 2-0. Mhm. Verlieren wir.
Sind auch relativ gut drauf, auch am Samstag in der Konferenz noch gesehen, sehr überzeugend Düsseldorf mit, glaube ich, sogar 3-0 abgeschossen, wobei auch Düsseldorf sehr, 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 sehr schwach aufgetreten ist und sehr enttäuschend waren. Aber nichtsdestotrotz musste auch erstmal dann so ein Spiel gewinnen, das hat Hannover auch hier gemacht. Und ja, mit der Erkenntnis, die wir jetzt ja hier in epischer Breite auch diskutiert haben, wie Aue auswärts auftritt, wird es wahrscheinlich dann wieder nur eine Frage der Zeit sein, bis man erstes Gegentor kriegen, und dann ist wahrscheinlich auch dieses Auswärtsspiel gegessen, aber wir lassen uns einfach mal dann überraschen.
Ich sag trotzdem, wir holen 1-1. Holen 1-1 gegen Hannover und gewinnen zu 2-1 gegen Kiel zu Hause.
Das muss man ja auch mal sagen, wir sind auch ab und zu mal für eine Überraschung da, ja? Sei es zu Hause als auch auswärts, aber ja, nach den Erfahrungen der letzten zwei Spiele, dann ist man ja eher etwas konsterniert. Okay, die Spiele abgeschlossen soweit. War jetzt schon ab und zu mal im Gespräch Helge Leonard. Martin, hast du was rausgesucht und rausgefunden, ob wir diese Woche auch wieder einen Helge der Woche kreieren können?
Ja, genau. Wir haben jetzt ja schon fast eine Stunde geredet. Ja, es geht um einen Tweet, den er geschrieben hat. Da ging es um einen MDR-O-Ton. Er hat im MDR ein Interview gegeben und der Originaltext des Tweets ist: Corona-Krise, Doppelpunkt, FCE-Boss Leonhard sieht Fußball am Scheideweg. Und ich würde gerne eine Aussage aus diesem Interview, was er gibt, nominieren. Also das Interview wurde auch transkribiert. Das ist: Wir sind eh gestählert vom Verein her und von der Herkunft her und auch von der Ausrichtung her. Und wenn ich mir Europa anschaue, wenn ich mir die FIFA anschaue, die UEFA, die Landesverbände, also da muss was passieren, da müssen Lösungen her, die mit Intelligenz und Weitsicht gepaart sind und nicht von Spontanität. Das muss politisch durchgefochten werden und natürlich auch wirtschaftlich. Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, denke ich. Und ich denke, dass dieses Statement verschiedene Aspekte vereint, und zwar, es gibt einmal eine Militärrhetorik, und zwar mit gestählt. Es geht um die Herkunft wieder und die Ausrichtung, was auch immer er mit der Ausrichtung des Vereins meint. Also, naja, wahrscheinlich auch wieder die
aber
DNA, ja.
Aber worauf will er hinaus? Das ist mir jetzt noch nicht klar. Also er will, im Endeffekt will er, dass Zuschauer in die Stadion dürfen können, oder? Ist das seine Aussage?
Naja, er sagt, es geht schon um die aktuelle Situation. Er wurde auch zu den Zuschauern befragt, ne? Klar, also das ist schon der größere Kontext. Aber ich glaube, er will da differenzieren zwischen dem Verein, wie der Verein dasteht und wie die Verbände dastehen, die Lösungen finden müssen. Oder ja, ich denke, dass er meint eher so, ja, auch in Bezug auf die Zuschauerfrage, denke ich auch, ja.
Ja, also kann ja nur das sein, ne? Und aber wenn man jetzt hier sieht, wie viele Spiele dann halt auch schon dann wieder im Amateurbereich ausfallen, im Regionalliga-Bereich fallen die Spiele aus, dritte Liga fallen die Spiele aus. Ich glaube, diese Woche war einmal auch dass Heidenheim, glaube ich, positiv getestet wurde und am nächsten Tag wieder negativ getestet wurde. Würzburg war doch auch irgendwas positiv getestet worden und danach wieder negativ getestet worden. Ich glaube, Türkgücü wurde das Spiel abgesagt in der dritten Liga. Ja, wir befinden uns halt echt in einer Pandemie, ja, und was wollen wir denn jetzt? Wollen wir wirklich tatsächlich tausende Zuschauer in den Stadien Woche für Woche haben? Ist das das Ziel?
Ich kann auch nochmal den ersten Teil des Statements vorlesen. Das wäre: Wir müssen nachdenken, was wir künftig machen. Ich sehe den Profifußball, der nicht in die Nische abrutschen darf, wo man sagt, es interessiert uns vielleicht nicht mehr oder noch wichtiger ist, dass er nicht mehr bezahlbar ist, erklärt Helge Leonhard, der FC Erzgebirge im Gegensatz zum globalen Fußball sei aber gut aufgestellt. Also ich glaube, seine Argumentation geht in die Richtung: Wenn wir weniger Zuschauer haben dauerhaft, dann wird der Fußball nicht bezahlbar bleiben für das Volk, in Anführungsstrichen, also für die große Masse.
Ich glaube aber, das ist ja die Aussage, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, auch wenn die Aussage jetzt wieder sehr militärisch ist und auch einen ganz unangenehmen Duktus hat oder zumindest einen Duktus mit Geschmäckle, ist die Aussage, die ja fällt, im Grunde ja nicht falsch. Also er hat gesagt, natürlich, weil wir sind in einem Hoch, also dieses Fußball, der Profifußball ist seit Jahren ja eigentlich massiv überhitzt und man muss ganz klar gucken, was dieses Jahr auch wieder für Transfersummen und sowas generiert worden sind. Und du hast es ja letztes Mal schön gesagt, Martin, wenn du nicht mehr ins Stadion gehst oder auch nicht mehr zu dem Verein gehst, du verlierst in gewisser Weise vielleicht auch diese emotionale Bindung zu dem Verein. Und wenn halt keine Zuschauer mehr kommen und sozusagen auch kein Interesse mehr am Produkt Fußball gibt, gibt es auch weniger Werbeeinnahmen, gibt es weniger Sponsoreneinnahmen, gibt es weniger Zuschauereinnahmen, gibt es weniger Merchandise-Einnahmen. Also kurzum, dieses ganze aufgeblähte System würde einfach ein Stück weit in sich zusammenbrechen und kollabieren. Zumindest ein bisschen.
Und wer hat die Schuld? Die Schuld hat jetzt die Politik, die nicht die Regelungen trifft, Vereine überleben können und Zuschauer in die Stadien können?
Die Schuld haben für ihn die Verbände, die nicht die Lösungen aushandeln. Das ist doch sein Kritikpunkt, dass die Verbände, ich meine auch die Landesverbände, damit meint er dann Sächsischen Fußballverband oder was, also dass es eben keine politische Lobbying gibt. Weil wenn man sagt, politisch durchgefochten werden und auch wirtschaftlich, dann geht man ja davon, von der Finanzierung vor allen Dingen aus.
Ja, aus seiner Position ist es dann ja nachvollziehbar, da als Präsident alles dafür zu tun, dass das Verein am Leben bleibt, wobei das ja wahrscheinlich auch schon wieder zu schwarzerig irgendwie ein Bild zeichnet, was ja so auch nicht der Fall ist. Aber ich weiß nicht, welches Zielbild er hier hat und verfolgt. Ja, also, aber das ist ja dann, wie gesagt, diese politische Diskussion. Wie viel können wir uns denn jetzt insgesamt als Gesellschaft leisten an Zusammenkünften?
Ich glaube, es kommt einfach aus der aktuellen Verunsicherung raus, auch die er hat in Bezug auf die Zuschauer. Also ich meine, der Verein hat ja was Cleveres gemacht mit den Dauerkarten, dass man einfach sagt, ja, ihr könnt die nächsten 17 Heimspiele dann ins Stadion gehen, ja, wo ihr dürft. Und dann hat man das Geld erstmal in der Kasse. Da kann man wahrscheinlich erstmal seine Liquidität mit sichern, aber der Verein wird schon darauf gesetzt haben, dass man irgendwann wieder mehr Zuschauer hat.
Klar, klar, klar.
Auch in der Saison noch. Und dann wird es halt schwierig. Dann ist am Ende vielleicht die einzige Option, nochmal bei den Profis zu sagen, wir machen jetzt einen Gehaltsverzicht. Tja, das ist dann die Alternative oder gar keine Wintertransfers mehr im Budget sind.
Vielleicht. Gut, dann haben wir unseren Helge der Woche kreiert. Ich glaube, so viel gab es dann auch gar nicht auszuwählen. So viel Posts, so viel Tweets, so viel Interviews hat er dann gar nicht gegeben. Aber ich denke, standesgemäß konnten wir hier einen akzeptablen Helge der Woche kreieren. Vielen Dank, Martin.
Gerne doch.
Gut.
Immer wieder jetzt überzeugt von der Rhetorik.
Absolut. Also der und Helge auch wieder ähnlich zum Spiel, wenig überraschend irgendwie.
Genau. Er ist eben sehr authentisch, unser Helge.
Ja, so ist er halt, genau. So, wir haben auch noch ein Fokusthema eigentlich für diesen Podcast ausgewählt, das Thema Sportwetten und wie aktuell, ja, sage ich mal auch, EA Sports mit seinem Produkt FIFA umgeht, was es kostet, was man als Nutzer hinlegen muss, um dort Spiele spielen zu dürfen. Wir sind aus der Diskussion, auf die Diskussion gekommen, aus einem Blog aus der Fanszene vom FC St. Pauli, der magische FC-Blog hat nämlich mal untersucht, bei wie vielen Vereinen aus den ersten zwei Ligen war es, glaube ich, ist ein Wettanbieter im Sponsorenportfolio so erkennbar. Und da war tatsächlich Aue der einzige Verein aus den 36 Profivereinen, bei dem kein Wettanbieter, kein Sportwettenanbieter tatsächlich so als Sponsor auftritt, jedenfalls nicht auf der einsichtbaren Sponsorenliste. Das hat mich tatsächlich überrascht, das wusste ich so nicht. Würde ich aber auch ja so von Haus aus eher positiv bewerten, weil ich jetzt Sportwetten auch eher kritisch gegenüberstehe. Zwar auch ab und zu mal gemacht, gebe ich auch zu und habe, glaube ich, auch noch die BWin-App drauf und wenn es irgendwie mal ein kostenloses Spiel geben, mache ich es tatsächlich auch, das ist dann auch so. Aber natürlich trotzdem auch ein gewisser Suchtfaktor und für viele auch schon ein Punkt, die jemanden ins Unglück geraten lassen haben. Kritisches Thema, wo wir heute mal einen Blick drauf werden wollen, weil wir ja auch Tobias haben, der sich da extrem eingearbeitet hat. Aber vielleicht mal so eine erste Frage an euch zwei. Sportwetten so allgemein schon mal gemacht? Macht ihr regelmäßig? Wie ist eure Haltung dazu, Martin, Tobias?
Also ich würde erstmal in Abrede stellen, ob diese Aussage überhaupt stimmt, dass Aue keinen Wettpartner hat. Also aktuell eher nicht. Also wäre mir nicht bekannt, aber es gab auf jeden Fall schon Sportwettenwerbung auf der Webseite auch. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch Bandenwerbung. Und zwar von einem der kleineren Anbieter, irgendwie sportwetten.de oder sowas, ja, also nicht von den großen.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Normalisierung sehr fragwürdig. Auch, ja, ich habe, also ich meine, wer hat noch nie eine Sportwette gemacht? Da würde ich jetzt mal sagen, dass es gibt es wahrscheinlich keinen Fußballfan, aber das ist ja gerade das, was die Wettanbieter erreichen wollen, eine Normalisierung des Wettens. Also, dass man vor allen Dingen mit angeblichem Fachwissen Geld verdient, obwohl ja statistisch gesehen immer nur der Wettanbieter gewinnt. Das ist ja auch so ein Irrglaube von Leuten, die sich noch nie mit dem Geschäftsmodell beschäftigt haben. Ja, dass natürlich immer nur die Hälfte der Einsätze wahrscheinlich am Ende dann ausgeschüttet wird. Und ja, ich finde die Normalisierung im Fußballbereich genauso problematisch wie von Alkohol am Ende. Also ich wäre auch dafür, dass es ein Alkohol- und Sportwettenverbot gäbe im Sport.
Tatsächlich, Martin, habe ich noch nie eine Sportwette abgeschlossen und wenn ich mir jetzt meine Ergebnisse bei unserem Tippspiel angucke, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Nee, bin überhaupt gar nicht der Wetttyp und weil ich schon mal glaube, das ist so ein bisschen so wie beim Poker. Du denkst, du hast so das subjektive Gefühl von Kontrolle und du kannst irgendwas erreichen. Am Ende bist du aber immer auch ein Stück weit von Glück abhängig oder ob der Spieler jetzt gut geschlafen hat oder ob der gerade einen Stress mit seiner Freundin hatte oder ob gerade ein Vogel in Stadion gekommen ist und sich dort hingesetzt hat. Also da gibt es so viele Faktoren, die du überhaupt gar nicht beeinflussen kannst. Und es gibt Leute, die finden das unglaublich toll, für die ist das eine unglaublich große Befriedigung, aber ich habe da ehrlich gesagt ziemlich große Angst davor, irgendwie da auch in so einen Strudel reinzugeraten und viel Geld zu verlieren.
Was da ja auch noch mit für mich so reinspielt, ist ja auch dieser ganze Wettskandal. Dann der, wann war es mit Robert Holzer irgendwie 2006, 7,
Vier.
5, 6, 7, 4?
Ja,
Also wo man halt
kurz
auch
vor
mal
der
sieht,
WM.
dass es dann halt auch schon Dimensionen annimmt, wo man auch als Spieler dann eben wirklich ins Nachdenken kommt. Und wir wissen ja auch, dass es üblich ist, unter den Profis auch ja, auf Spiele zu wetten. Ich glaube, man ist da auch schon recht empfänglich. Ich glaube auch dann unser Parallelthema mit FIFA, auch allein das FIFA-Spielen ist natürlich da auch weit verbreitet und so. Aber dass man da natürlich auch mit seinen Kenntnissen, mit seinen Einflussmöglichkeiten, die man auf Spieler hat und vielleicht auch dann mit seiner Langeweile, die man dann eben auch tagsüber in, keine Ahnung, in Cafés vertreibt und irgendwie ein paar Bekanntschaften macht, die natürlich auch sehr interessiert sind an der persönlichen Bekanntschaft zu einem Profifußballspieler, die dann halt genau solche Situationen erzeugen, wie es jetzt dann ja 2004 der Fall war, dass sich dann ja ein Schiri mit einem Wettpaten zusammen tut und dann wirklich Profispiele verschiebt. So. Und ich könnte mir gut vorstellen, die Profis verdienen immer aktuell ja immer noch auch sau viel Geld, aber dennoch der eine oder andere eben meint hier vielleicht am Ende der Saison oder man kann ja sogar auf Freundschaftsspiele wetten, ja, dass man da auch eben sagt, ach, das ein oder andere Ergebnis ist mir dann im Zweifel auch egal und vielleicht habe ich auch mit dem einen Verein schon abgeschlossen, bin sowieso mit den Gedanken schon beim neuen Verein und habe da ein paar private Kontakte, die mir irgendwie helfen, irgendwie weiterzukommen und dass dann es schon nahe ist, dass man einfach auch Einfluss auf Spiele nimmt. Und das finde ich halt einfach auch so gefährlich, dass es ja mittlerweile ein Sportwettensystem ist, was komplett weltweit aktiv ist und wo man ja bis runter auch auf Jugendspiele auch tippen kann. Ja? Und dass da natürlich dann die Gefahr groß ist, dass es da irgendwie eine Manipulation gibt, das finde ich halt einfach sehr, sehr gefährlich. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es auch in den letzten Jahren in den oberen Ligen irgendwo mal so Situationen gab, die jetzt im Nachhinein jetzt nicht so ganz koscher waren. Also ich finde allein diesen Punkt halt sehr, sehr gefährlich beim Thema Sportwetten.
Könnt ihr euch denn noch an Guido Kotscher erinnern?
Ja, stimmt.
Der mal Auer Profi war und dann angeklagt wurde, weil er an einem Spielcasino-Überfall beteiligt war.
Ja, dann doch lieber sowas, oder? Also lieber als
Ja,
Spielmanipulation.
er hat
Dann doch
dann,
mal
sein
lieber so
Anwalt
ein
hat dann
Casino
gesagt,
überfallen.
sein Anwalt hat dann gesagt, er handelte aus Langeweile.
So. Ja, was sollst du denn anders machen als
Naive
Fußballprofi?
Abenteuerlust. Ja, das ist
Ja.
natürlich klar, wenn man in der dritten Liga damals noch spielt, ja, dann.
Kurzum, ich kann in diesem Kontext auch mal eine Doku empfehlen von Steuerung F, wo es tatsächlich auch um diese mafiösen Strukturen geht. Also du kannst, wie halt Thomas das jetzt gerade schon richtig gesagt, du kannst theoretisch auch auf die fünfte malaysische Fußballliga wetten. Und tatsächlich werden wohl auch in den unteren Ligen wohl tatsächlich auch, obwohl zum Teil auch Spiele verschoben. Und ich glaube, wenn du dich da mit diesen mafiösen Strukturen anlegen, ist es halt tatsächlich wie im Film, dass ihr dann tatsächlich auch wirklich Ärger bekommst. Bisschen wie, die suchen sich zu Hause auf und brechen dir mal ein paar Knochen. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber da wird doch tatsächlich richtig Druck ausgeübt. Also kurzum, da wo es viel Geld gibt, gibt es auch natürlich auch immer viele Leute, die auch gern dieses Geld mit abgreifen wollen. Das ist sicherlich ein großes Problem, auch am Menschsein, dass so da, wo Geld ist, ist irgendwie ein Stück weit auch immer die Gier.
Ja. Das stimmt. Und ganz aktuell gibt es ja das neue FIFA-Spiel. Also ich muss sagen, wann habe ich das letzte Mal FIFA gespielt? Es kann sogar irgendwie das FIFA 97, 98 sein mit irgendwie Song 2 von Blur. Dass das wahrscheinlich so das letzte Mal ist. Für mich eine fremde Welt tatsächlich, wobei ich jetzt eher aus Zeitmangel dann eher da den Abstand gefunden habe, weniger an, dass das Interesse fehlt, weil einfach sich vor die PlayStation oder vor den PC zu setzen und irgendwie Sportspiele oder hier auch gerade Fußball zu zocken, finde ich vom Grundsatz her auch ganz, ganz angenehm und attraktiv. Mir fehlt halt einfach die Zeit aktuell dazu. Aber da, Tobias, hast du uns ja auch informiert, dass das System ja jetzt aktuell auf jeden Fall für mich jetzt als der Älteste von uns dreien, ein komplett anderes ist, wie ich es früher kannte, wo ja eher noch so das Online-Spiel daraus bestand, dass man mit dem PC in irgendeine Turnhalle gegangen ist und eine LAN-Party gemacht hat. Das war so das virtuelle Spiel gegen andere. Spielt sich ja heute, so wie ich kennengelernt habe, jetzt FIFA fast nur noch in der virtuellen Welt ab. Plus, dass es früher ja so normal der Fall war, dass man irgendwie sein Team sich rausgesucht hat und dort dann die Spiele gemacht hat. Gibt es jetzt ja mit dem Karrieremodus wohl ganz andere Möglichkeiten, sowohl für den Spieler das Spiel zu nutzen, als auch natürlich für EA Sports Geld zu verdienen. Tobias, du hast dich da mal etwas eingearbeitet. Kannst du auch gerade mich und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer etwas aufklären, wie das System funktioniert?
Genau, also tatsächlich ist ja FIFA schon seit Jahren eigentlich so der große Platzhirsch, weil sie natürlich an dem PC natürlich auch an Konsolen, weil sie natürlich Lizenzen haben und weil sie realistisch aussehende Starspieler haben. Es gibt einen Offline-Modus und dort wiederum kannst du Freundschaftsspiele spielen und den Karrieremodus und kannst dir dann aber zum Beispiel auch im Offline-Karrieremodus über erspielbare Punkte dir einfach auch Boosts freischalten. Zum Beispiel bei FIFA 2019 konntest du diesen Boost freischalten, ein reicher Scheich, und da hattest du dann einen reichen Geldgeber, der dann Aue mal so 50 Millionen Euro gegeben hat. Und dann gibt es aber wiederum im Multiplayer das sogenannte Ultimate Team. Und das Ultimate Team, das ist im Kern ein Sammelkartenspiel. So, und ab jetzt wird's ein bisschen kompliziert für Leute, die dich nicht kennen. Dieses Sammelkartenspiel besteht daraus, dass man sich mit einem Budget, was man zur Verfügung hat, ein Team zusammenstellt, und dieses Budget, mit diesem Budget kaufst du bestimmte Sets, zum Beispiel Bronze-Pack, Bronze-Premium-Pack, Silber-Pack, Silber-Premium-Pack und natürlich das Gold und das Gold-Premium-Pack. Und
Die
natürlich
kosten
ist
alle
es,
was anderes?
Die kosten alle was anderes. So, es kosten
Okay.
alle was anderes und
Von bis, wie muss ich mir das vorstellen? So,
also
also so ein Pack?
Es gibt zwei Währungen. Es gibt die Footmünzen, die sind erspielbar, und
Okay.
es sind die FIFA-Points, die kaufst du dir gegen Echtgeld. Also
Okay.
sprich, was man zum Beispiel auch bei diesen Free-to-Play-Spielen hat. Also das heißt, du kaufst dir gegen Echtgeld, kaufst du dir diese sogenannten FIFA-Points, die kannst du dir zum Beispiel auch, wenn du dir zum Beispiel so eine PlayStation-Karte holst, kannst du dir dann damit wiederum auch diese Points holen, diese FIFA-Points holen. So. Und jetzt kommt's. Nehmen wir mal an, du möchtest dir ein Foot Premium Goldpack kaufen. Das kostet 7.500 Coins oder 150 FIFA-Points, also gegen Echtgeld 1,25 €. Denkt man erstmal, das ist ja gar nicht viel. Aber in so einem Premium Goldpack ist halt auch nur ein Spieler drinne. So. So, das heißt, es ist nur ein Spieler drinne, und du hast, und wenn du das spielst, möchtest du natürlich immer die besten Spieler haben, und aber die Wahrscheinlichkeit, einen Goldspieler mit einer Stärke von plus 84 zu bekommen, einen sogenannten Walkout, das liegt bei 4,2%. Das bedeutet, ich mache jetzt mal mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch mit euch, mache ich mal ein kleines Mathe-Spiel in Sachen Stochastik. Nehmen wir mal an, man kauft sich jetzt 11 Premium Goldpacks, und was glaubt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 11-mal einen Spieler zu bekommen? Also da reden wir noch nicht darüber, dass die alle unterschiedliche Positionen haben müssen. Also 11 Spieler zu bekommen, die eine Stärke von über 84 haben. Martin, fang an.
Also warte mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden bekomme, ist 4%.
Genau, 4%.
Naja, 4 mal 4 mal 4 mal 4 mal.
Also es
Ja,
müssen
also
elf.
keine Ahnung, also da bist du ja bist du im astronomisch kleinen Bereich, so, wenn du immer
Genau.
4% Wahrscheinlichkeit hast.
Genau. Oder ich mach's euch mal ein bisschen einfacher. Und zwar, was glaubt ihr, wie viele Nullen nach dem Komma sind's denn? Was ist eure Schätzung?
Vier.
Vier, okay. Was sagt Martin?
Naja, also in die andere Richtung kann man sich's besser vorstellen. Was ist denn 4 hoch 11? 4 hoch 11 ist 16, 64, 152.000, weiß ich nicht, also wahrscheinlich irgendwie 16.000 oder so, ne? Keine Ahnung.
Genau, es sind 16 Nullen hinter dem Komma. Also es sind 16 Nullen hinter dem Komma und jetzt beginnt Psychologie. Also man könnte ja fast meinen, die netten Menschen von EA, von Electronic Arts, haben sich da mal ein Buch Lernpsychologie und Belohnungspsychologie und Lernen am Modell mal rausgesucht. Es ist nämlich so, das heißt, diese Karte wird gezogen und also ein Pack wird geöffnet und dann beginnt eine Animation. Und du hast ja immer so ein bisschen das Ziel, einen sogenannten Walkout zu bekommen. Also ein Walkout ist ein besonders starker Spieler und dann beginnt da eine sehr schöne Animation. Also das heißt, dass Lichter kommen und dann wird dann so zuerst die Nation angezeigt und dann wird der Verein angezeigt und dann wird die Position angezeigt und dann kommt dann so der Spieler reingelaufen und der Spieler tanzt dann noch und dann gibt es dann noch Feuerwerk und dann wird noch ein bisschen Lametta abgespielt und dann, yeah, du hast Thomas Müller mit einer Stärke von 84. So. Und das bedeutet, das Gehirn wird also praktisch belohnt. Und das, was die aber machen mit diesem, zum Beispiel, nehmen wir mal an, bekommt einen Portugiesen und der ist ein Linksaußen. Dann denkt ja euer Gehirn natürlich, oh, das ist ja bestimmt der Cristiano Ronaldo. Und er ist es dann am Ende gar nicht. Und das bezeichnet man in der Psychologie einen sogenannten Near-Hit. Das bedeutet, das Gehirn hat praktisch ein fast Erfolgserlebnis gehabt. Das wird aber genauso bewertet wie ein Erfolgserlebnis. Das bedeutet, es werden schon Glückshormone ausgeschüttet, was das Verhalten am Ende ja auch wieder belohnt. Versteht ihr das?
Ja,
Genau. Und
also
das ist, ja?
perfide, ja.
Genau. Das ist wie beim einarmigen Banditen, dass wenn man dreimal irgendwie eine goldene Glocke braucht und man hat am Ende zwei goldene Glocken und eine Kirsche, dann ist es auch ein Near-Hit. Und ich habe mir jetzt unendlich viele Videos, achso, und das Perfide ist, dass ja FIFA Influencer beschäftigt oder mit denen kooperiert, die dann diese Pack-Opening machen. Und das Spannende ist ja aber, dass das hat einer der Streamer erzählt, dass wenn die mit denen kooperieren, dass die überwiegend nur Packs bekommen, wo diese Walkouts drin sind. Das bedeutet, ihre Wahrscheinlichkeiten werden hochgesetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird hochgesetzt, dass die einen Walkout bekommen. Da wird also der normale 13, 12, 13, 14-jährige junge Mädchen guckt sich das an und denkt, boah, es ist ja eine total hohe Wahrscheinlichkeit, so einen richtig geilen Spieler zu bekommen und werden dann ihre 40, 50 € Taschengeld dann zum nächsten Konsum oder was ihnen wohin tragen und sich dann dort diese Packs dann kaufen. Ich habe da was sehr Interessantes mir angeguckt und zwar von einem Streamer, der heißt Trimax. Und dieser Spieler hat insgesamt 6.000 € investiert. 6.000 € nur in diese FIFA Points. Und der hat dann, glaube an 5 verschiedenen Tagen 12 Stunden lang nur gestreamt und hat von diesen 12 Stunden Streaming hatte dann Videos gemacht, also ja, so Highlight-Videos gemacht, wo halt so seine Walkouts praktisch drin waren. Und das bedeutet, diese Highlight-Videos waren so circa 20 bis 25 Minuten. Und der hat dann aber festgestellt, der hat dann in diesen 20, 25 Minuten halt aber auch mal 10 Torhüter gezogen. Also auch davon 8-mal den gleichen. Oder hat 7-mal Thomas Müller gezogen. Oder keine Ahnung. Und hat dann, glaube ich, ich habe mir ja verschiedene Streams auch angeguckt, als verschiedene Highlight-Videos und hat vielleicht zweimal einen Legendenspieler bekommen. Und das noch perfidere ist, diese Karten ist dann so, dass das sind dann, du kannst auch Spieler in bestimmten Formen praktisch ziehen. Das heißt, du kannst also praktisch dann Thomas Müller in schwacher Form ziehen und dann Thomas Müller in starker Form ziehen. Und was noch perfider ist, wenn du das tatsächlich online spielst, also darum geht es ja eigentlich im Grunde, also es geht im Online-Spielen, geht es also darum, dass du das bestmögliche Team zusammenstellst. Aber um das bestmögliche Team zusammenzustellen, musst du bestimmte Spieler zusammenspielen lassen, weil die nämlich zusammen so eine Art Boost haben. Und das heißt, wenn diese Spieler zusammenspielen, die aber extrem selten sind diese Spieler praktisch nochmal stärker. Das bedeutet, dieses gesamte System ist eigentlich darauf aus, gerichtet sozusagen eigentlich Menschen mit einer schwachen Impulskontrolle eigentlich in die Sucht zu führen. Und das ist tatsächlich auch in der Psychologie auch ein ganz klassischer Begriff. Das sind die sogenannten Wale. Das heißt also, Wale sind Leute, die Tausende von Euro in solchen Spielen ausgeben. Und ich kann euch ja mal erzählen, was störende Impulskontrolle im ICD-10 ist. Hier steht also, Wiederholung eines pathologischen Verhaltens trotz negativer Folgen, zum Beispiel Spielsucht, ohne materiellen Gewinn oder andere erkennbare Motive. Hier geht es also darum, dass man praktisch den Impuls hat, sich noch ein Kartenset zu kaufen und man das praktisch gar nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses Verhalten sorgt dann tatsächlich für Entspannung oder auch tatsächlich für Rauschgefühle, wie wenn man sich zum Beispiel sich betrinkt oder auch sich zum Beispiel irgendwelche Substanzen sich da auch rein schießt. Und Kriterien sind zum Beispiel, dass man dieses Verhalten immer und immer wiederholt, obwohl es bereits negative Folgen hat, zum Beispiel massive finanzielle Verluste, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust von engen Beziehungen, Verlust von Tagesstrukturen oder halt auch der krasseste Fall, dass man praktisch Haus und Hof praktisch miteinander verspielt. Also wie man das früher in diesen alten Westernfilmen kannte. Aber auch als ich meiner Suchtberatungsstelle mein Praktikum gemacht hatte, kam auch gerade eine Frau nach Hause und hat dann festgestellt, dass ihr Mann halt mal am Wochenende 40.000 Euro verspielt hat. Und da gibt es also verschiedene Formen, zum Beispiel das pathologische Spielen, wie es halt bei FIFA der Fall sein kann, aber auch zum Beispiel Pyromanie, zum Beispiel Leute, die es einfach schön finden, einfach Sachen anzuzünden, restriktive Häuser. Dann die Kleptomanie, also zum Beispiel die Leute, die in den Laden gehen und einfach aus einem Impuls heraus klauen. Dann die Trichotillomanie, das ist zum Beispiel, wenn du dir krankhaft deine Haare rausziehst oder auch zum Beispiel, es gibt auch die Arbeitssucht, es gibt die Sexsucht und es gibt zum Beispiel halt auch die Sportsucht. All die Weile ist es so, ist dieses FIFA-System, also FIFA ist ein Spiel, das ist ab 0 Jahren praktisch erlaubt und hat aber trotzdem eine ganz massive Glücksspielmechanik drin. Und zum Schluss meines kleinen Vortrages kann ich euch ja noch erzählen, FIFA oder EA hat ja im Jahre 2019 einen Gesamtumsatz von 4,1 Milliarden Euro gemacht und ihr könnt jetzt mal raten, wie viel Prozent davon dieses Kartensammelsystem ausgemacht haben. Also wie viel Prozent hat das Kartensammelsystem ausgemacht, um dann praktisch, um dann auf diese 4,1 Milliarden Euro zu kommen. Was denkt ihr?
Das wird jetzt ja wahrscheinlich nicht wenig sein, 20%, 25%.
Mhm. Was sagt Martin?
Ich würde mal sagen 40-50%.
Genau, also es sind tatsächlich 25% gewesen. Das heißt, also sprich, im Jahre 2019 hat das 1 Milliarde Euro eingespielt. 1 Milliarde Euro für ein Spiel, was im nächsten Jahr praktisch neu rauskommt und wo die Karten, die du dir in dem einen Jahr gekauft hast, de facto wertlos sind.
Du kannst sie nicht dann wieder weiternehmen. Du kannst sie nicht, aber du kannst das alte Spiel weiterspielen. Du kannst FIFA 21 weiterspielen, aber wenn du FIFA 22 anfängst, dann musst du wieder bei Null anfangen.
Genau, dann hast du keine Karten mehr.
Okay. Und
es ist dann aber auch so, dass dann die Hardcore-Gamer dann auch direkt zum nächsten Spiel gehen. Also zu FIFA 22 oder 23, obwohl die Spiele sich untereinander eigentlich kaum unterscheiden. Also ich habe mir jetzt mal auf GameStar angeguckt, es sind so, FIFA verkauft das dann so immer so ganz nett und sagt, ja, da gibt's die Neuerungen und da gibt's die Neuerungen, aber eigentlich sind das rudimentäre Neuerungen. Und ganz spannend, ich habe noch eine Pressemitteilung von EA gefunden zum Kartenspielsystem. Für sie ist es nämlich kein Glücksspiel, sondern ein Sammelspiel mit Überraschungseffekt.
Ja, das ist Crystal Meth im Zweifel auch dann, ne?
Ja, genau.
Also, krass, ne? Dass man sonst so, was man so als Drogen und Süchte irgendwie kennt, irgendwie, jedenfalls geht's mir so, irgendwie dieses ganze Online-Gaming so nicht auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, so wie du es aufgezeichnet hast, so diese Verbindung dann auch wieder zu dem Thema Sportwetten und auch die Glücksspiele, die so im Casino und so gemacht werden, im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Ne? Der versucht, genau, durch den Einsatz von kleinem Geld an den großen Gewinn zu kommen, was ja hier sogar bei FIFA noch perfider ist, weil der große Gewinn ja im Zweifel nur eine gute Mannschaft ist, wo du gegen einen anderen Spieler ein Online-Fußballspiel gewinnst. Ja? Das ist ja, sagen wir mal, noch weniger. Aber gut, für manche ist es wahrscheinlich das Glücksempfinden, was man braucht, wo man dann halt gerne Geld ausgibt. Ja? Aber schon krass.
Zumal ich
meine, also eine Verständnisfrage noch kurz. Du sagtest ja irgendwie, man geht in den Laden, in den Kiosk und holt sich ein Pack. Also das kenne ich jetzt ja nur so von Panini und so. Da bin ich tatsächlich auch etwas anfällig dafür, weil das kann ich schon echt nachvollziehen. So eine Sammelgeschichte im Sinne, auch gerade mit Fußball, besonderes Ereignis. Ich sammle Pakete, um Aufkleber dazu zu bekommen und in einem Heft das schön einzukleben. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber man kauft sich im Kiosk jetzt so diese FIFA-Packs und dort ist dann auch nur ein Code drin oder ist dann schon dort der Spieler auch drin und man muss ihn eingeben und hat ihn dann im Spiel? Oder wie funktioniert das?
Du kaufst dir zum Beispiel für die Playstation, du kaufst dir so eine Playstation-Karte im Wert von 15 Euro und löst dann diese 15 Euro dann in diese FIFA-Points ein. Beim Computer ist es so, ich bin ja passionierter Computerspieler, ist es dann so, du kaufst dir das im Spiel gegen Echtgeld. Na?
Aber das Prinzip heißt doch eigentlich überall Lootbox.
Genau, das ist eine klassische Lootbox. Das ist ein klassisches Lootbox-Prinzip.
Das Ding ist ja, dass dieses Prinzip Lootbox halt auch nochmal viel krasser verbreitet ist bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Coin Master. Also das ist auch ein Spiel, was super beliebt ist im Influencer-Business. Also das ist einfach ein Trend im Online-Gaming seit ein paar Jahren, dass man irgendwie ein Freemium-Produkt auf den Markt wirft. Aber bei FIFA finde ich dazu, dass das perfide eigentlich, dass du zahlst schon dafür und zahlst dann aber nochmal extra für eine Glücksspielkomponente. Also du kaufst ein überteuertes Produkt, was eigentlich nur ein Kader-Update jedes Jahr ist. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die Grafik, die Engine, die wird nicht deutlich besser. Also es ist schon seit Jahren halt ähnliches Niveau im Spiel. Und dann zahlst du für ein Kader-Update und für die Option, Glücksspiel zu machen. Und das finde ich moralisch sehr fragwürdig von EA.
Zumal sie ja auch Influencer einsetzen, denen bessere Kartenpakete geben und dann, die sich dann ja bewusst freuen, obwohl ich habe diesen einen Influencer gesehen, irgendwie, der war mir nach 10 Minuten komplett unsympathisch, das war aber nicht Trimax, sondern weil der sich so künstlich gefreut hat und sagt, yeah, das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe, yeah, danke EA, dafür, dass ich jetzt Gianluigi Buffon jetzt in meiner Mannschaft habe. Wo man so ganz genau wusste, du bekommst hier irgendwelche gezinkten Karten. Also, ich kann ja mal meinen Schwing aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe ja früher Pokémon-Karten gesammelt. Kennt ihr noch Pokémon?
Habe ich auch gesammelt.
Und bei diesen Pokémon-Karten, ja, und diese Pokémon, die hast du dir ja physisch im Laden geholt. Die waren sauteuer, aber wenn du da so eine Glitzerkarte dabei hast, so einen glitzernden Glurak, das war hammergeil. Und das bedeutet, die Karten waren aber schon drinne. Ja, hier ist es aber so, du kannst ja die Wahrscheinlichkeit steuern, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen bestimmten Spieler zu bekommen. Das heißt, du kannst es nachträglich ja auch noch ändern. Indem du zum Beispiel den Algorithmus veränderst oder so. Und das ist halt auch so ein Stück weit auch das und das Perfide.
Ja, aber sie werden sich ja damit rausreden, dass du die Punkte erst umgewandelt hast und damit ja schon die Leistung bekommen hast, dass du die Punkte ja gekauft das, whatever. Also ich meine, das ist ja, die nutzen ja immer irgendwelche Schlupflöcher, damit sie nicht als Glücksspiel gelten. Ist ja bei Coinmaster genauso zum Beispiel. Also kann ja auch mal das Video von Jan Böhmermann dazu verlinken, was das Neo-Magazin gemacht hat. Das fand ich mich auch sehr interessant. Und Coinmaster scheint ja auch so bei Frauen halt ein sehr beliebtes Spiel zu sein, im Gegensatz zu jetzt FIFA, was klassischerweise ja ein Jungspiel ist, ne?
Genau. Aber in Belgien ist zum Beispiel diese FIFA-Lootbox-System zum Beispiel schon verboten. Weil es gesagt hat, das ist Glücksspiel.
Okay.
Na, und ich kann euch auch sagen, der eine Typi, dieser Trimax, der hatte mit 6.000, hat 6.000 Euro ausgegeben und der hat mit diesen 6.000 Euro nicht seine Traummannschaft zusammenbekommen. Also 6.000 Euro, das ist, und der wird das Geld haben, der hat mindestens 1 Million Follower und die Videos generieren halt eine halbe Million Klicks, also der wird sich das leisten können, aber so der normale Mensch, der einfach anfällig ist, oder es gibt Menschen, die einfach anfälliger sind für solche Mechaniken als andere, und es gab auch genug Menschen, die sind in World of Warcraft einfach stecken geblieben, und die sind einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen und haben praktisch alles verloren, weil sie bloß noch in diese World of Warcraft Blase gelebt haben. Und so ist es hier letztlich gesehen auch. Es gibt Menschen, die sind anfälliger für Glücksspiel und die werden da hunderte von Euro ausgeben.
Tja, da seht ihr mal, liebe Hörerinnen und Hörer, erhobener Zeigefinger vom Auer-Podcast. Aufgepasst, wo das Geld hinfließt. Ja, krass. Also vielen Dank, Tobias, für die ganze Recherche. Ich glaube, du hast auch mit den ganzen Videos da, glaube ich, viel Zeit rein investiert, das zu recherchieren. Aber allein uns, für uns war es ja super interessant und auch ja allein für mich, da mal in die Welt einzutauchen. Irgendwie gefühlt ist es irgendwie etwas so, wie wenn ich jetzt sozusagen der Opa bin und hier so mal bei euch reinfrage, hier, Jungs, was macht ihr denn da den ganzen Tag hier an dem PlayStation und so irgendwie? Und wieso brauchst du denn schon wieder meine Kreditkarte dann irgendwie, jung? Aber tatsächlich ist das echt an mir so vorbeigegangen, dass natürlich trotzdem FIFA so ein Riesenhype ist. Das ist mir ja schon bewusst. Und jetzt mit meinem kleinen Sohn werde ich wahrscheinlich schon irgendwann dann in näherer Zukunft wieder damit in Berührung kommen. Und grundsätzlich freue ich mich auch wieder darauf, weil es, glaube ich, schon sagen wir, auch ein schönes Erlebnis sein kann, irgendwie zusammen eine PlayStation zu zocken. Aber es sollte sich natürlich im Rahmen halten. Und wie was du hier beschrieben hast, das ist ja indiskutabel und so, ja, glaube ich, schon einfach eine schwierige Situation. Also aufpassen. Aber ich habe mich auch zu dem Thema vorbereitet. Jetzt vielleicht ein kleiner Abschluss dazu. Wer ist der bestbewertetste Spieler von Erzgebirge Aue bei FIFA 21? Wer hat es als erstes?
Jan Hofscheid.
Wer hat Jan Hofscheid gesagt? Tobias.
Ja.
Du hast recht. Was hast du gesagt, Martin?
Krüger.
Krüger ist nur Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter wohl. Wow. Nee, Vierter. Jan Hofscheid, 72er Stärke, Martin Mennel, 71er Stärke, Rizzuto, 70er Stärke und Krüger nur 69. Wird das, hatte ich auch noch als Frage, Tobias, wird das im Laufe der Saison auch angepasst an die Realität irgendwie?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das wird angepasst und... Okay. Aber ich glaube, du wirst aber keinen von unseren Auer-Spielern jetzt eben im Goldpaket finden.
Ja, deswegen hat der Kollege Influencer ja auch seine Traumelf nicht zusammenbekommen, weil er einfach so lang ziehen wollte, bis er Jan Hofscheid bekommt. Das aber ja nicht geschafft hat. Ja, scheiße gelaufen.
Und Tommy Käsemode, ja.
Ja, genau. Wenn man alles zusammenrechnet, auf welchem Platz von der Stärke her schätzt ihr Auer ein bei FIFA 21? Ich glaube, Tobias, du weißt, Martin, was schätzt du?
11.
Tobias?
Ich glaube, die sind oberes Mittelfeld. Also die sind, das sind, haben ganz viele Mannschaften die gleiche Stärke, also die identische Stärke. Und da sind die auf Platz 3 oder so, auf einem geteilten dritten oder vierten Platz.
Richtig, genau. Geteilter dritter Platz. Irgendwie Düsseldorf auf 1, HSV auf 2 und Aue auf 3 tatsächlich. Gemeinsam mit Heidenheim, Nürnberg, Hannover, Paderborn und Sandhausen. Also zu 6 auf Platz 3. Glaube ich, wäre jeder zufrieden, wenn man dann tatsächlich in der Tabelle auf einen dieser Plätze, Platz 3, 5 Plätze abwärts irgendwo reinkommen würden. So, und jetzt noch der kleine Spaß am Ende. Wer ist der physisch stärkste Spieler in der zweiten Liga bei FIFA 21? Also es gibt so verschiedene Werte, Tobias, du wirst kennen und wahrscheinlich Martin auch, den höchsten physischen Wert in der zweiten Liga. Also es ist ein Verteidiger auf jeden Fall, also in der Verteidigerwelt der zweiten Liga, wer ist da der physisch stärkste?
Ballas.
Florian Ballas wurde von FIFA 21 als derjenige Spieler in der zweiten Liga komplett, nicht nur bei Aue, sondern komplett mit dem höchsten physischen Wert ausgezeichnet.
Interessant, das hast du auch aus einem Artikel, ne?
Das habe ich auch aus einem Artikel. Ja, meine Quellenrecherche für diesen Podcast, tag24.de. Okay, ja, vielen Dank, Tobias, für die spannenden Einblicke in eine mir fremde Welt, aber sehr spannend. Okay, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir haben ja auch schon fast jetzt eine anderthalb Stunde wieder gequatscht. Am Ende der Folge gucken wir immer noch, was wir aktuell, welchen Kontakt wir persönlich zu Fußball haben. Martin, du bist ja immer auf vielen Fußballplätzen unterwegs. Warst du irgendwo unterwegs in den letzten Tagen?
Genau, ich war zweimal Landesklasse West gucken und zwar einmal in Falkensee, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, das ist so 25 Kilometer von Potsdam entfernt und einmal in Teltow, das ist an der Berliner Stadtgrenze, südwestlich von Berlin und ja, es waren beides ganz interessante Spiele und es gibt auch schon das erste Update von Babelsberg 03, ich habe ja bei Babelsberg 03 eine Dauerkarte. Und zwar dürfen sie jetzt vom nächsten Spiel maximal 250, vielleicht sogar noch 150 Zuschauer reinlassen. Und ich habe mich jetzt für eine Tageskarte beworben.
Toi, toi, toi. Tobias, warst du irgendwo?
Ja, ich war gestern beim Dresden SC 1898 gegen SV 1910 Edelweiß Rammenau. Und es war ein definitiv sehr, sehr spannendes Spiel. Also ich habe gesehen, wie sich dort ein Spieler die Schulter gebrochen hat, aber noch alleine ausgelaufen ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es war interessant, sag ich jetzt mal. Also es sah bisweilen sogar nach einer richtigen Fußball aus.
Also wenn das noch jetzt ein Schwiegersohn-Typ ist, dann glaube ich, kriegt er morgen einen Anruf von Helge Leonhardt, oder? Das ist doch genau so ein Typ, den wir brauchen.
Genau, der
mit... Es ist ein Linksfuß, dann ist es jetzt wirklich naheliegend, dass wir ihn mal anrufen sollten. Gut, jetzt ist er verletzt, jetzt sollten wir es vielleicht lassen.
Genau, aber es war definitiv ein spannendes Spiel, auch in einem relativ schönen Stadion. Das war so ein richtig schönes Leichtathletikstadion, passen 5000 Leute rein. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch interessiert, aber der Dresdner SC ist sogar zweimal deutscher Meister gewesen. Und zwar 1933 und, nicht, doch, 1943 und 1944. Ja, hat auch einmal zur DDR-Zeit noch einen Pokal gewonnen.
Hat man tatsächlich während des Krieges die Meisterschaft ausgespielt? Wahrscheinlich schon dann.
Ne? Ja. Krass. Es gab ja dann noch Spielgemeinschaften unter Verein, also Kriegsspielgemeinschaften, also Fußball wurde sehr lange gespielt, auf jeden Fall im Zweiten Weltkrieg. Ja, und am 1. Juni 2003 war das Spiel. Ich habe nochmal nachgeschaut. 4:1 hat der Aue da gewonnen.
Und gegen wen?
Na, gegen DSC.
Ach so, gegen DSC? Boah,
ja, die haben ja mal Regionalliga gespielt.
Da sind sie aber ganz schön tief gefallen.
Naja, sie waren ja lange Zeit die Nummer 2 in Dresden. Also da hat Dynamo ja in der Versenkung, also war für Dynamo ja noch ziemlich in der Versenkung. Also der DSC war Ende der 2000er die Nummer 1 in Dresden. Anfang Krass. Der 2000er.
Krass, wusste ich gar nicht. Und Borea gab es da ja auch nur irgendwann mal.
Das stimmt. Die waren aber, glaube ich, noch weiter unten, oder? Die waren jetzt nicht wirklich, weiß nicht, ob die mal Regionalliga gespielt haben überhaupt. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörerinnen und Hörer. Dann gleich der Aufruf Richtung unserer Hörerschaft. Vielen Dank schon mal für die Einsendungen eurer Trikots. Wir hatten ja in der letzten Folge mal dazu aufgerufen, euer Lieblingstrikot zu fotografieren und uns einzusenden. Einige Trikots haben wir schon. Für mich so gefühlt sehr stark oder sehr beliebt die Trikots mit der Kumpelverein-Werbung drauf. Und dann doch auch bei uns hier heiß diskutiert die Frage, ist ein lila Trikot schöner als ein weißes Trikot, schöner als ein orangenes Trikot. Da hat ja doch tatsächlich jeder von uns so seine eigene Meinung. Gut. Jungs, gibt es noch was offen geblieben ist?
Borea hat übrigens 15 Jahre in der Oberliga gespielt, von 96 bis 2011. Und das war ja dann auch die Zeit, wo teilweise dann noch Karlsruhe Jena und sowas in der Oberliga gespielt haben in der Staffel. Das ist, glaube ich, deshalb, genau. Ja, und Dresden natürlich auch. Dynamo Dresden. Deshalb ist glaube ich, eher diese Geschichte auch von Borea.
Und Sachsen-Leipzig und sowas, also daher, an die kann ich mich noch erinnern.
Genau, und aber, den Crown hast du schon, Martin?
Du meinst jetzt, dass
Borea.
Borea meinst du? Nee, weder das Hans-Steyer-Stadion, ne? Beim DSC? Noch Borea habe ich gemacht.
Dresden lässt du aus. Machst einen Weidenbogen drumherum.
Naja, ich muss auch noch nach Bischofswerda, Schiebock, die spielen aber diese Saison in Bautzen. Ist ein bisschen blöd.
Und du musst noch ins Vogtland, hier Auerbach,
ich muss auch noch,
VfC musst du mal, ne?
Ins Vogtland und Auerbach und Plauen, ja.
Ja, sehr gut. Das machen wir mal gemeinsam, wenn der ganze Kack hier vorbei ist. Gut, dann verabschieden wir uns. Folgt uns, teilt uns, empfehlt uns, gebt Kritik gerne an uns, wenn ihr die habt. Ansonsten gerne auch eine Bewertung schreiben bei Apple oder den verschiedenen Podcatchern, wie es eben gibt. Ja, vielen Dank. Ich fand es eine ganz besondere Folge. Weiß nicht, wie es euch ging mit dem Ausflug, den Tobias uns organisiert hat in die Welt der Sportwetten und in die Welt von FIFA.
Vielen Dank dafür, Tobias.
Bitte, bitte.
Genau, vielen Dank. Vielleicht ein kleiner Verweis auf die nächste Folge. Wir haben uns auch mal vorgenommen, uns den anderen Vereinen oder den anderen Fußballmannschaften im Verein auch mal zu widmen. Das heißt, das nächste Mal würden wir uns gerne mal die Frauenmannschaft von Erzgebirge Aue anschauen. Wo stehen die? Was gibt es da gerade aktuell? Hängen geblieben ist, dass sie, glaube ich, letztes Wochenende das Derby gegen Chemnitz gewonnen haben. Da sind wir darauf aufmerksam geworden.
Heute gegen Dresden verloren.
Bitte?
Heute gegen Dresden verloren, ja.
Gegen Dynamo oder gegen Borussia?
Nee, also gegen eine andere Dresdner Mannschaft müsste ich jetzt gegen auch noch gucken.
Genau, also das gucken wir uns gerne mal an, wie da die Frauen bei uns stehen. Und den Jugendfußball mit, glaube ich, Regionalliga-Fußball aktuell, U19, U17, würden wir uns auch gerne mal angucken, wo sie stehen, wie gerade so die Spiele laufen. Und ob es doch vielleicht das ein oder andere Talent gibt, wo man mal ein Augenmerk drauf werfen könnte, ob es nicht doch mal jemanden ja schaffen sollte aus der Jugend heraus in die erste Profimannschaft. Der Sprung ist aber ja tatsächlich sehr groß. Ich glaube, das war auch ein Thema, Martin, was du kurz hattest im Podcast mit Bochum. Darauf können wir vielleicht verweisen und auch verlinken. Das glaube ich auch jetzt im Nachgang zu einem Bochum-Spiel kann man sich gut nochmal anhören. Das war ganz spannend. Ja, ansonsten verbleibe ich mit frohen Grüßen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis bald.
Ciao.